Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Mann.
Ay caramba.
Hey, eine Bifi noch dazu. Alles Karatza.
Magst du die Bifi in meine Cola dippen, dann ist nicht so trocken.
Warte mal kurz, mache ich hier jetzt. Achtung.
Hallo und herzlich willkommen bei Sanft und Sorgfältig.
Auch von meiner
Seite.
Ja, ich
sage sanft und sorgfältig. Sanft mit M. Sanft und sorgfältig. Es ist Muttertag heute, der 10. Mai.
Ist heute Muttertag?
Ja.
Da muss ich meiner Mutter noch hier einen Döner vorbeibringen oder so. Die kriegt immer einen Döner am Muttertag von mir.
Ich schenke meiner Mutter einen iTunes-Gutschein.
Auch gut, für 25 Euro.
25, nicht 10.
Für eine App oder was?
Ich schicke eine App.
Schicke doch eine App. Oder schicke doch ein Selfie.
Hier muss ich ein Selfie von mir und eine App. Dein Jan. Ach,
das fängt ja schon mal launisch an heute, Jan. Wie bist du drauf? Wie bist du drauf heute?
Emotional bin ich drauf heute.
Ah, ich auch. Ich bin total emotional. Was vielleicht auch meiner Müdigkeit also zu schulden ist. Ich bin nämlich
du bist müde?
Ich bin total müde. Ich bin heute so früh aufgestanden, Jan.
Wann denn?
6.30 Uhr. Und das am geheiligsten Sonntag. Das ist wahnsinnig früh.
Das ist ja auch schon früh. Musstest du noch backen für Mutter oder was?
Nee, das ist einfach die Kinder. Weißt du es ja selber. Ne? Wenn man die umso früh. Ich habe gestern Abend noch, waren wir auf Party und haben die dann halt um 17 Uhr ins Bett geschickt. Und dann stehen die halt früh auf am nächsten Tag. Ne? Und diese Papa, ist noch so hell? Ich so, nee, es ist nicht hell. Los, runter, ist dunkel. Siehst du? Und dann um 17 Uhr. Damit wir waren gestern Abend bei Paul van Dyk, der hat aufgelegt.
Einfach schön mit du und deine Freundin, ihr wart gemeinsam mit Paul van Dyk.
Ja, davor mussten wir uns noch ein paar Teile besorgen, haben uns Teile besorgt.
Wie lange ist es eigentlich noch hin, bis Paul van Dyk Sitzkonzerte gibt?
Ah, oh, dauern.
Finde ich schlecht eigentlich. Ne?
Das ist eigentlich ganz gut, aber Scooter ja auch. Meinst du, Scooter wird irgendwann Sitzkonzerte geben?
Wann gibst du eigentlich mal Sitzkonzerte?
Mache ich schon die ganze Zeit von Anfang an, weil ich das auch albern finde, zu meiner Musik zu tanzen. Also, nee, ich gebe immer mal wieder Sitz und mal wieder Steh. Ich wechsle das immer gerne. Das kommt auch mal am eigenen Befinden an.
Auch wenn die Leute stehen, wichtig ist, dass sie innerlich sitzen. Und das kann ich bestätigen. Bei deiner Musik sitze ich auch oft innerlich. Wir sagen nochmal richtig Hallo.
Hallo, liebe Freunde da draußen. Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Hi.
Die große emotionale Sendung. Das ist das Thema unserer Sendung heute. Emotionen. Ja. Große Gefühle.
Große Gefühle. Das liegt unter anderem daran, dass ich in dieser Woche, es gab so viele Jubiläen, also zum einen mal 70 Jahre Kriegsende.
Ja.
Ein ganzes Land schüttelt immer noch fassungslos den Kopf, wie wir das Ding verlieren konnten.
Und warum hat uns, als man gemerkt hat, das wird nichts mehr, warum hat uns da eigentlich keiner geholfen, Jan? Das frage ich mich immer wieder.
Das ist ja eh die Frage, die wir öfter mal aufgeworfen haben hier. Das ist natürlich auch unfair gewesen. Alle gegen einen. Und wir waren dann am Ende diejenigen, natürlich haben wir dann in die Röhre geguckt. Gut, wir haben nicht alles richtig gemacht. Man muss anders sagen, wir haben eigentlich fast alles falsch gemacht. Also alles.
Aber warum
eigentlich.
Hat uns eigentlich keiner beraten? Also von Anfang an gesagt, hey Jungs, so wird das nichts.
Ja, ich glaube, das lag am Führer, weil der war beratungsresistent. Ich hab vorgestern eine Dokumentation im RBB gesehen über den Führerbunker. Und ich habe, und zwar muss ich mal ganz kurz die Geschichte dahinter erzählen.
Ja.
Es gibt so einen Computerfreak, Christoph Neubauer heißt der, der, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren in seiner Freizeit, aber auch in seinem Beruf nichts anderes macht, als die alte Reichskanzlei nachzubauen. Am Computer, digital. Und er hat angefangen, hat gedacht, das ist so ein 2-Wochen-Projekt, aber dann kam dabei raus, dass das Ding so gigantisch groß war und es so wenig Baupläne existieren, dass es so eine Lebensaufgabe geworden ist. Und er hat diese Reichskanzlei in 3D nachgebaut und hat daraus auch schon so Filme veröffentlicht, schon vor Jahren, die er im Internet verkauft hat.
Habe ich auch so, schon mal, glaube ich, gesehen. Ja, ja.
Habe ich sogar gekauft von dem. Ich habe alle Reichskanzlei-Filme von Christoph Neubauer gekauft. Und jetzt hat er endlich einen Deal mit dem RBB gemacht, dass er ein bisschen Kohle zurückbekommt. Und dann hat er da erzählen dürfen, wie da die Reichskanzlei war. Hitler, weißt du, was das Geile an der Reichskanzlei war? Es gibt kein einziges Bild von Hitler an dessen Schreibtisch da, weil das alles so groß war, so gigantisch, dass wenn sich Hitler darin fotografiert hätte, dass er dann einfach extrem klein gewirkt hätte.
Das ist wie
also
mit,
der Größenwahn
wie mit Prince,
von Hitler.
Wie mit Prince, dem Sänger, der auch so klein ist.
Genau.
Bei Prince ist es ja so, dass die Musiker auf der Bühne Markierungen haben, wie weit sie an den Bühnenrand gehen dürfen, damit er nicht so klein wirkt. Und so war das bei Hitler auch ein bisschen, glaube ich. Also
ja, genau. Sein Größenwahn, das war ein sehr schöner Satz in der Doku, das fand ich, habe ich wirklich ganz toll. Sein Größenwahn führte dazu, architektonisch, dass er quasi dann irgendwann immer kleiner wurde. Je größer er sich innerlich fühlte, desto kleiner wurde er außerhalb. Und dieser gigantische Palast, den die da gebaut haben in der Vossstraße, den gibt's ja gar nicht mehr. Da ist ja heute, glaube ich, irgendwie ein Kindergarten oder sowas. Der Stichwort schlecht beraten, der hat einfach gar keine Beratung akzeptiert. Und das ist das Problem, glaube ich. Der war einfach kein Feedback-Typ. Der hat die Leute haben auch Angst gehabt.
Der hat auch bei YouTube alle Kommentare immer deaktiviert. Der hat das auch alles sich nicht durchgelesen und so. Also der war da total gegen, dass man ihn irgendwie sagt.
So ein bisschen so, also ich will jetzt da jetzt keine Vergleiche ziehen, aber so ein kleines bisschen so wie Mario Barth, der hat sich jetzt auch darüber aufgeregt, dass Leute auf Facebook seine Sachen scheiße finden. Mm. Vielleicht ist ja das erste Mal, dass er das überhaupt merkt, dass Leute da nicht alle megamäßig abfahren drauf, was er so macht.
Naja, wenn man so einen langen so einen Erfolgslauf hatte, dann ist es auch schwer, damit Gegenwind mal klarzukommen, ne? Manche Leute können das nicht.
Je größer man wird, das ist auch übrigens eine schöne Analogie, auch was so diese großen Volkskomiker angeht. Je größer die Bühne, desto kleiner werden sie. Und das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Emotionale Momente ist heute das Thema in Sanft und Sorgfältig. Also der eine emotionale Moment, natürlich 70 Jahre Kriegsende, wieder ein spektakulär ambivalentes Gefühl hier in Deutschland.
Der andere
keiner so richtig.
Der andere emotionale Moment ist natürlich diese Sendung, die Sonntag stattfindet, die ja immer ein großer emotionaler Moment ist, ne?
Für mich auch. Sag mal, wollen wir nicht mal so einen Rockerclub gründen und einfach mal, dass wir vielleicht nächstes Jahr zum Kriegsjubiläum, dass wir mal nach Russland fahren?
Mit Motorrädern, so wie die Wolfs, wie heißen die?
Nur andersrum.
Die Wolfsjungs.
Die Wolfsjungs.
Genau. Die Nachtwölfe.
Wollen wir nicht mal darüber fahren? Einfach, also vielleicht sorry sagen oder so. Sorry, kommt nicht wieder vor. Wahrscheinlich. Ja,
dass wir mit einem Rockerclub zusammen dahin fahren und mit all unseren, mit den stärksten Aushängeschildern, die wir in Deutschland haben, auch mit Bushido und so, mit allen Jungs rüber und dann auf den Roten Platz und dann machen wir dann eine Formation.
Ziehen wir Wheelies.
Ja, genau. Und dann und setzen wir Wheelies und machen Olli Air und hier und irgendwie Olli Grind und wie das alles heißt.
Ja, das Blöde ist, ich glaube, dass Bushido keinen Motorradführerschein hat.
Hatte er bestimmt aber mal, oder? Hat er gleich abgeben müssen wieder.
Warum? Und zwar ohne Grund. Einfach.
Einfach ohne Grund. Das geht nicht. Also Auto ist okay, aber nicht noch Motorrad. Also alles.
Als Prophylaxe.
Ja.
Als Präventiv. Präventivmaßnahme.
Bernd Eichinger hat sich ja wahnsinnig beschwert zu seinen Lebzeiten noch, dass sie den Führerbunker abgerissen haben, weil die Dreharbeiten für Der Untergang, da musste ja alles nachgebaut werden. Und da haben die gesagt, die haben nicht weit genug gedacht, die Leute übrigens. Und deswegen musste das alles nachgebaut werden. Das ist auch ärgerlich. Warum wurde eigentlich alles abgerissen? Der Reichspalast und wie das, also die ganze...
Ja, damit Leute da heute durchlaufen und ich meine, du weißt ja, wie viele Freaks es gibt. Guck mal nach Sachsen, was da in der sächsischen Schweiz alles so rumläuft und sich da werden einfach Reisebusse voll mit Nazis, die da irgendwie Hitlergrüßen durch das Ding laufen würden. Aber ich finde es schon, dieser isselige Parkplatz da, wo irgendwie der Führerbunker stand, mit dieser kleinen, verrotzten Informationstafel, das ist irgendwie aber auch nicht gut. Ich finde, das ist, also da muss man da irgendwie was Gesünderes finden in Berlin. Kann man da nicht irgendwie was, so einen großen Stinkefinger aus Scheiße bauen oder aus getrockneter Scheiße?
Naja,
so als Mahnmal oder so.
Wir haben ja als Mahnmal da schon das Holocaust-Mahnmal, wo dann immer Touris irgendwie so Alkopop-mäßig besoffen durchlaufen, Verstecken spielen im Labyrinth.
Selfies machen
und dann so cool abposen und dann sehen, geil, wir waren hier am Denkmal, sagen die dann einfach auch nur. Haben überhaupt keine Ahnung, warum es da, aber wir waren am Denkmal einfach so.
An diesem Labyrinth waren wir da, ne? Habe ich glaube ich schon mal erzählt in der Sendung, was da einige Berliner Kommunalpolitiker empfehlen, was sie da machen sollen.
Nee, was machen die?
Dass sie einfach sagen, damit das verhindert wird in Zukunft, einfach weil wir auch eine Verantwortung haben als Deutsche, dass um das Ding einfach so ein 3 Meter hoher Stacheldrahtzaun, der unter Strom gesetzt wird, gezogen wird mit und dass auch Wachtürme da links und rechts. Also wirklich ohne Witz, wenn du das siehst, wie da die Leute vom Bierbike absteigen und wirklich da irgendwie Polonaise durchs Mahnmal machen, da frage ich mich ob diese ganze Mahnmalkultur, ob man da nicht eventuell ach Gott, es ist alles nicht einfach. Also ich finde schon, dass dieser Parkplatz, auf dem der Führer sich da irgendwie die letzte Kugel gegeben hat, dass da irgendwas hin muss, um noch mal ein bisschen Salz in die Wunde zu reiben. Irgendwie sowas wie so ein kleines Modell von Germania vielleicht oder sowas.
Jan, wir müssen ein bisschen Musik machen.
Das gibt's doch nicht, schon doch, wieder.
Reg dich nicht immer so auf, Jan. Wirklich, ich bin heute in so einer Mellow-Stimmung. Richtig, schrei heute bitte nicht so rum. Das tut mir auch in den Ohren weh, wirklich. Bitte heute mal nicht. Du bist immer so cholerisch. Leute haben schon Angst immer so. Also wirklich, man traut sich gar nichts mehr bei dir. Du bist so einschüchtern geworden. Du hast so eine cholerische Art. Das hattest du am Anfang noch nicht.
Das kann doch gar nicht sein, Olli.
So, jetzt mach.
Du spinnst ja wohl.
Wir machen mal ein bisschen Musik. Hier ist Patrick Watson. Kann ich was Trauriges, Schönes jetzt anmachen?
Natürlich. Was von Sarah Leander.
Naja, komm, mach mal einmal ein bisschen Musik. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Heute geht es um große Gefühle. Ja, ganz crazy heute wieder hier. Sanft und Sorgfältig. Sie hören es in unseren Stimmen. Oh, jetzt du fährst langsam hoch. Ich bin immer noch so weit unten. Ich bin so müde, Jan.
Mellow.
Ich bin heute so
Mello Schulz.
Mello Schulz. Wie war denn deine Woche? Erzähl doch mal ganz, lass uns mal, bevor wir jetzt anfangen, über nur große Gefühle zu reden und über gleich wieder mit Weltkrieg und so, lass uns doch mal kurz die Woche abarbeiten. Wie war deine Woche privat für dich?
Nee, meine Woche, du, ich muss sagen, ehrlich gesagt, meine Woche war wirklich echt, die war tippitoppi. Ich kann mich da gar nicht beschweren. Das war wirklich,
eine gute Woche. War es für dich als Geschäftsmann eine erfolgreiche Woche?
Kann ich, ja, was heißt als Geschäftsmann? Ich bin ja nun eher künstlerisch tätig, also würde ich sagen, so, also rein seriositätsmäßig. Nee, war eine angenehme Woche. Also wir haben eine schöne Sendung gemacht, mit Wiegald Boning Verstecken gespielt, wir haben einen kleinen Song rausgehauen. Was ich aber festgestellt habe, was wirklich verblüffend ist. Also wir haben einen Song rausgehauen in der Sendung, der wirklich echt ein guter Song ist, gutes Video und so. Und zwar Thema Geheimdienstaffäre. Und eigentlich der Ansatz war, weil keine Sau Bock hat, darüber nachzudenken, über Geheimdienstaffäre. Und dass die Bundeskanzlerin so eine mega Strategie fährt. Einfach die Strategie des kompletten Vernebelns. Also die Bundeskanzlerin ist eigentlich überhaupt nicht da. Immer wenn irgendwie Krise ist oder sowas, kommt irgendjemand anders vor, irgendjemand anders, der auch scheiße aussieht oft. Ja. Und gibt sich übrigens auffällig mit Leuten, die scheiße aussehen, die Bundeskanzlerin. Schlimmer als sie aussehen. Wenn irgendwie Kacke am Dampfen ist, dann wird Thomas de Maizière vorgeschickt, Peter Altmaier stammelt im Mikrofon.
Aber war das nicht schon immer so? War das nicht nur bei Merkel so? Wurde nicht immer dann?
Nein. Also bei ihr ist wirklich wahnsinnig auffällig. Also Helmut Kohl zum Beispiel, der hat ja die Kunst des offensiven Aussitzens kultiviert. Der hat keinen Konflikt gescheut. Der hat einfach offen ausgesessen. Gerhard Schröder war ein unseriöser Halodri. Der ist einfach quasi von einem Brioni-Anzug in den nächsten gesprungen. Und hat dann am Ende auch noch irgendwie sich von den Russen kaufen lassen. Aber Angela Merkel ist wirklich, die ist so unauffällig, dass nicht mal mehr auffällt, wie unauffällig die eigentlich ist. Keiner wird misstrauisch, wie unauffällig ist. So unauffällig ist die. Und da habe ich mich gefragt die Woche, warum ist das eigentlich so, dass Leute mehr Angst haben und Leuten gegenüber viel misstrauischer sind, die poltern und die laut sind, als Leuten, die unauffällig sind? Weil ich wäre, also so rein gefühlsmäßig Leuten, die unauffällig sind und betont und bemüht unauffällig sind, würde ich immer misstrauischer gegenüberstehen als allen anderen. Und das war die Erkenntnis dieser Woche, dass in der Geheimdienstaffäre Angela Merkel für sich alles richtig macht, aber mich das wahnsinnig misstrauisch macht, warum die einfach die Fresse hält, die ganze Zeit und das überhaupt nicht auftaucht. Weil sie ist die Verantwortliche für alles. Sie ist ja die Chefin der Bundesregierung. Warum ist das?
Das nennt sich psychologische Kriegsführung. Auch das genau. Wirklich? Ja, es ist so ähnlich wie damals. Kannst du dich daran erinnern? Ich war nicht in der Schule. Hast du da ab und zu mal Mist gebaut? Also ich habe.
Ja,
ich auch. Und dann gab's erstmal ein Gespräch mit dem Klassenlehrer. Und wenn das größere Ausmaße waren, also den Unheil, den du da gestiftet hast, dann kam der Abteilungsleiter. Also dann, du musstest zum Abteilungsleiter von der 5. bis zur 7. oder von der 8. bis zur 10. Klasse oder was auch immer. Und dann, wenn das immer noch nicht gereicht hat und du richtig Scheiße gebaut hast, dann kam der Direktor. Und so ist es auch mit Merkel. Bevor Merkel kommt, kommen erstmal die Schergen. Und dann, wenn es richtig brennt, dann kommt Merkel. Also wenn Krieg ist, würde Merkel vor der Kamera erscheinen. Aber bis dahin lässt sie sich nicht...
Das glaube ich nicht. Da würde die Ursula von der Leyen vorschicken. Und ich weiß ja, das Ding an diesen ganzen Geheimdienstsachen, ich saß mal in der Sendung bei Markus Lanz und ich sollte eigentlich da irgendwie Promo für irgendwas. Ja. Und dann wurde mir aber am Morgen mitgeteilt, dass es in der ganzen Sendung nur über die Geheimdienste geht. Und da habe ich einfach weder eine Meinung dazu gehabt, noch habe ich irgendwie ein Gefühl dazu gehabt. Mhm. Und ich habe danach dann, als ich dann in der Sendung saß und irgendwie Markus Lanz mir irgendwelche Fragen, die ihm da sein Producer aufs Ohr gesagt hat, zum Thema Geheimdienste gestellt hat, mich auch dabei gefragt, warum habe ich eigentlich keine Meinung dazu, und habe danach voll darüber nachgedacht. Und das Ding ist einfach, das ist so ein komplexes Thema und im Zweifel können sich die Verantwortlichen immer darauf zurückziehen, dass sie sagen, ach, ist geheim, dass man als kleiner Bürger davon wirklich, das berührt einen so unglaublich wenig, obwohl das so wahnsinnig viel Einfluss auf all das hat, was wir tun. Ich fange mittlerweile schon an zu glauben, und ich bin wirklich nicht Ken Jebsen, hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass Leute dich abhören?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute vor meinem Fenster stehen und reingucken in meine Wohnung, während ich in Unterhose auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucke. Und dann freue ich mich voll, dass mal einer vorbeikommt und würde ihn gerne reinlassen, dann steht da immer keiner. Also das, manchmal habe ich... Hast du das Gefühl, dass Leute vor deinem Haus rumlaufen? Hast du das manchmal? Dass das so im
ja,
das
sind aber die heißen dann meistens Nachbarn.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Trotzdem misstrauisch stehe ich denen gegenüber.
Bei mir im Haus ziehen gerade alle Nachbarn aus. Und zwar haben wir Schimmel im Haus. Die Nachbarn genau gegenüber sind weg. Und die vorne haben jetzt auch schon eine neue Wohnung. Ich wohne bald alleine. Ich wohne bald alleine in dem Haus. Und weißt du was? Und ich habe keinen Schimmel, aber ich habe Ameisen. Bei mir sind Ameisen.
Ohne Witz, ich habe auch Ameisen im Badezimmer.
Und weißt du, was hilft? Backpulver. Das kippst du auf die Ameisen drauf und dann implodieren die von innen. Also das ist ein wahnsinnig quälender Tod. Aber man kann denen das ja auch nicht so einfach machen, ne? Dann sehen die Ameisen, die auf dem Weg in die Bude gerade sind, wie die anderen Ameisen da an dem Backpulver verrecken und denken sich, Alter, hier ist nichts los, wir hauen wieder ab, wir suchen uns einen Ort, wo es irgendwie angenehmer ist, Klima ist. Du musst ja auch ein Exempel statuieren, ne? Du musst ja irgendwas machen, ne?
Ja. Und wichtig ist, dass erstmal die niederen Ameisen, dass dies zuerst erwischt, bevor dann die Ameisenkönigin
dran ist. Am besten
so. Das ist ganz wichtig.
Ich habe eine
neue Strategie gegen Ameisen, habe ich im Internet gelesen. Zimt und Thymian. Ich habe Zimt und Thymian gemischt zu so einem Pulver in der Molinette und habe das da vor die Ameiseneingänge. Und ich muss jetzt gleich noch in den Baumarkt fahren und Silikon holen.
Und dann eine halbe Stunde in den Ofen, hast du ein fantastisches Abendbrot-Essgericht. Schön die Ameisen mit Thymian, bisschen Ingwer noch und dann mit Butter nochmal anbraten, oder?
Ameisenauflauf.
Ameisen eigentlich.
Das ist nicht schlecht, einfach so eine Ameisenstraße direkt in den Backofen lenken. Das ist es doch. Und vorher noch so eine Thymian-Panade durch.
Ja.
Und dann müssen die direkt in die Fritteuse reinplumpsen.
Und dann hast du ein ganz köstliches Gericht. Das ist doch, ich habe auch neulich so Hipster, die saßen neben mir am Küche, am Frühstückstisch, als ich frühstücken war. Hä? Und die haben dann so geredet und meinten so, ey, ich würde gerne mal zum Insekten-Thailänder gehen. Das soll so krass sein. Die machen so verrückte Sachen da und so. Das ist jetzt angekommen in der Mitte. Also diese Dschungelcamp-Mentalität ist jetzt in der Mitte der coolen Leute angekommen, wo es jetzt irgendwie innen ist, total verrückte Sachen zu essen, um sich auch zu beweisen, dass man ja auch noch an. Das ist. Ich mag das nicht.
Ich weiß, was du meinst. Es gibt noch viele Themen zu besprechen heute beim Sanft und Sorgfältig. Super Sonntag zum Thema emotionale Momente. Ein großes Jubiläum. 11 Jahre hat sich das jetzt schon gejährt. Am 8.5. nicht nur Kriegsende, sondern pass mal auf folgende Geschichte. Ich war so emotional berührt, als ich das in meinem alten Kalender wiedergefunden habe. Ich habe so einen ganz langen Facebook-Eintrag dazu geschrieben.
Ja.
Vor 11 Jahren hat Werder Bremen, mein Heimatverein, ich bin wirklich kein großer Fußballfan, das weißt du, ne?
Mhm.
Sondern eher so Gelegenheits, mal gucken und so. Vor 11 Jahren ist Werder Meister geworden. Und zwar in München, ich glaube, es war der 32. Spieltag, hat Werder gewonnen gegen Bayern München. Trainer damals Thomas Schaaf und ich war als Reporter für Bremen 4 unterwegs und sollte dann in München.
Sportreporter?
Nein, ich sollte einfach die Stimmung der Fans in München, der Auswärtsfans, die da hingereist sind, einfangen. Und ich bin mit einer Kollegin da runtergefahren, ewig lange Fahrt auf der A7, irgendwie 8 Stunden, 9 Stunden nach München. Und dann standen wir da vorm Stadion, haben alle Reportagen beendet und dann haben wir gehört, wie das Spiel anfing und wie die Leute drinnen anfingen zu jubeln und sich zu freuen und so. Und dann haben meine Kollegin und ich das nicht ausgehalten, standen mit unserem Reportagewagen vorm Olympiastadion, dem alten noch in München, haben den abgeschlossen und sind dann über den Zaun geklettert, natürlich an den Ordnern vorbei, die haben uns so erwischt und sind dann irgendwie reingelaufen, vor den Ordnern weggelaufen, mussten dann an dieser Rangkontrolle rein ins Stadion. Ich bin wieder über den Zaun geklettert und hat mich ein Ordner fast erwischt. Dann bin ich ins Getümmel rein, hab dann ein älteres Fanpaar gefunden, die auch Werder-Fans waren. Die haben mir ihre Karten gegeben, habe ich meine Kollegin mit reingeschmuggelt und gemeinsam haben wir dann stehend im Sitzplatzrang das Spiel verfolgt und zum ersten Tor standen wir da im Stadion. Und das ist 11 Jahre her und ich weiß noch genau, wie Werder Meister wurde und dann die Fans mega gefeiert haben. Das war wirklich, weil Werder Meister ist ja nicht so, wie wenn Bayern Meister wird. Das ist schon seltener und das ist jetzt vor 11 Jahren passiert. Und das war so eine große Erinnerung, wie wir damals, hoffentlich ist das schon verjährt.
Oh, nicht, dann der Kontakt bricht ein bisschen ab. Ehrlich gesagt ist es immer nur so eine Sache, muss man auch sagen, man freut sich wahnsinnig, wenn man deutscher Meister wird, aber man redet nicht mehr über die vergangenen Siege. Das ist jetzt 11 Jahre her. Werder Bremen hat inzwischen ganz andere Probleme. Die kämpfen
um den Abstieg. In zwei Jahren ist es wieder soweit.
Sagt der große Sport- und Fußballexperte Jan Böhmermann.
Nein, ich bin kein Fußballexperte, überhaupt nicht. Das ist nur so eine emotionale Geschichte gewesen. Ich habe einfach, wie ich da illegal ins Stadion, und da sind die auch noch Meister geworden, das kommt schon nicht so häufig vor. Bitte.
Ja.
Lass mir doch mal meine Emotionen. Kannst du mich mit Emotionen nicht umgehen. Das ist es nämlich so.
Das sagt der Richtige. Ich habe total viel kritische Stimmen bekommen, weil ich habe in der letzten Sendung Kommissar Ärmchen mein Kinderlied vorgespielt und alle fanden es total süß und du hier mit deiner Hupe hast das total mies schlecht gemacht und hast gesagt, hier, der muss gegen den Krebs kämpfen und so. Dabei ist das so ein super... Jetzt müssen wir ein bisschen weitermachen. Jan, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wir müssen eine Kolumne von dir einstellen. Du bist raus aus der Nagelszene. Du weißt doch noch, American Nails mit Jan Böhmermann, ne?
Warum ist schlecht getestet worden in der Marktforschung? Oder
nee,
warum?
Es gibt jetzt eine Künstlerin, die hat dich überholt. Und das erzähle ich dir alles gleich nach der nächsten Musikwerbung. Und dann sind wir hier wieder bei Sanft und Sorgfältig und den großen Gefühlen und der großen Nagelsendung. Jan, du hast seit längerem eine Kolumne hier, die wir immer, also die haben wir jetzt lange auch nicht mehr eingeführt. American Nails mit Jan Böhmermann, ne?
Das stimmt. Da, wo ich Nageltipps gebe und so. Das ist klar, ist eine Kolumne, ja.
Genau. Jetzt hat sich aber Natascha Ochsenknecht auf diesem Gebiet professionalisiert. Und eine aufmerksame Silke, glaube ich, hieß sie, Hörerin, hat mir einfach mal ein Interview über Natascha Ochsenknecht und ihre Nagelmotive, beziehungsweise ihrem Nagellack zugeschickt. Da hören wir mal ganz kurz rein. Das ist nämlich wirklich interessant.
Natascha, du hast jetzt deine erste eigene Nagellack-Kollektion rausgebracht. Nur so zum Überblick, was können wir uns darunter vorstellen?
Also ich denke mal, von Natascha Ochsenknecht stellt man sich ganz viele bunte Farben vor. Von daher habe ich sehr, sehr knallige 5 schöne Farben und trage sie auch selber gerade ganz bunt an der einen Hand natürlich, an der anderen auch.
Du bietest ja auch so Nagellack-Partys an. Ich denke automatisch an Tupper-Partys oder so Sexspielzeug-Partys gibt es ja auch. Ist es eher wie eine Tupper-Party oder eher wie eine Sexspielzeug-Party?
Also wollen wir jetzt mal so sagen, es ist eine gesunde Mischung aus allem irgendwie. Es ist halt lustig, weil es gibt ja nicht nur Nagellack, sondern es gibt natürlich auch Accessoires, ne? Wie bei den Sextoys gibt es ja auch Accessoires. So.
Zum Beispiel?
Ja, alles mögliche, Steinchen, Linien ziehen, Blümchen zum Kleben, Piercings zu machen. Also man kann alles Mögliche machen mit Nägeln und das macht ja auch total Spaß. Ich habe dann auch meine Stifte, wo ich dann irgendwelche Sachen drauf male, wie Kussmünder oder sowas. Und
Jan, ich muss kurz abbrechen. Ich möchte gerne hiermit öffentlich Natascha Ochsenknecht bitten, dass sie uns auf eine Nagelparty einlädt, wo wir unsere Sendung dann moderieren können auch.
Das machen wir doch gerne. Also liebe Natascha Ochsenknecht, wenn Sie das jetzt hören sollten, weil Ihre Söhne vielleicht, kann sein, dass Wilson bestimmt.
Ich habe total Bock mal auf so eine, es ist eine Mischung aus Tupper-Party und Sextoys-Party. Und ich würde gerne mit dir da mal sein, weil das klingt irgendwie...
Ja, wenn Natascha Ochsenknecht uns auch noch den Thermomix erklären könnte, das wäre wirklich eine schöne Geschichte dann dabei. Was Thermomix, denn? Tupper, Thermomix ist so eine Art 1.500 Euro teurer Dildo, der aber auch gleichzeitig noch den Abwasch macht und die Sachen bügelt.
Genannt
also
Ehemann.
Das ist quasi alles in einem.
Ehemann, ja? Oder was?
Ja, also der Thermomix ist quasi, das ist die Endstufe aller Hauspartys. Das ist die Frau, die wirklich alles hat. Da kannst du dann, also wenn du nicht kochen kannst, ist die Theorie, tust du alle Zutaten in den Thermomix und dann wartest du 3 Tage und dann kommt am Ende ein 7-Gänge-Menü raus. Das ist so der Ansatz gewesen vom Thermomix. Für Soßen und Suppen ist es ganz gut. Das ist so ein Ding, das kann häckseln und es kommt von Vorwerk, die Firma, die auch Staubsauger anbietet. Wobei ich mich immer frage, sollte man wirklich einer Firma, die hauptsächlich Geld damit verdient, Staub zu saugen, also den Müll vom Boden aufzusaugen, sollte man der wirklich seine Lebensmittel anvertrauen? Ich weiß es nicht so genau. Aber das ist ein Megatrend. Es gibt die digitale Vorwerk Thermomix-Maschine. Da sind alle Leute jetzt, die Frauen, die sonst nichts zu tun haben, die sind da fahren halt voll drauf ab gerade.
Hast du eigentlich so einen Staubsauger, der so ferngesteuert, also einer, der automatisch funktioniert, den man so anmacht und fährt er durch die ganze Wohnung?
Nee, aber mir hat kürzlich kann ich ruhig sagen, meine Managerin hat mir erzählt, dass sie sich einen Mähroboter zulegen möchte und dass sie in ihrer Wohnung auch einen Staubsauger hat. Und die ist wirklich, hätte ich nun nicht gedacht, dass sie da schon so up-to-date ist.
Freund technisch. Von mir hat sich den gekauft und hat eine kleine Babykatze. Die Babykatze wollte mit diesem ferngesteuerten Staubsauger spielen. Der Staubsauger ist über die Katze rübergefahren, 2 Vorderläufe gebrochen, musste zum Tierarzt, weil das Ding auch ganz schöne Wucht hat. Und die Babykatze war gerade mal irgendwie 2 Monate alt. Babykatze, beide Vorderläufe, also Füße geblutet und die Babykatze,
Das Schöne ist, der Staubsauger kann den ganzen Schmutz, den er dann verursacht, wenn er über die Katze rüberfährt, direkt wieder aufsaugen.
Das stimmt, hat das Blut gleich wieder aufgesaugt und alles zusammen. Das ist also auch gefährlich, es hat seine Nachteile alles, Jan.
Ja, aber Mähroboter finde ich gar nicht so uninteressant. Du weißt, ich habe ja auch eine riesige Liegenschaft und da muss öfter mal gemäht werden. Und ich bin jetzt momentan, ich bin mit meinem Rasen nicht ganz so zufrieden und ich habe überlegt, weil er muss ja regelmäßig gemäht und gemulcht werden. Und da sollte man vielleicht mal wirklich einen Mähroboter ranlassen. Und die Frage ist, ob der auch andere Sachen kann. Also zum Beispiel Fahrrad aufpumpen, weil da bin ich auch nicht so richtig zuverlässig, dass der irgendwie, oder Müll rausbringen. Wenn der Mähroboter auch das könnte, dann wäre das eine Anschaffung für mich.
Ich fahre seit einem halben Jahr auf dem Platten, weil ich habe so eine schwierigen Ventile an meinem Fahrrad und ich versuche mit meiner Luftpumpe es immer aufzupumpen und dann merke ich nach 2 Stößen, das klappt nicht und dann fahre ich wieder mit dem Platten durch die Gegend. Ich bin zu faul dazu, das jetzt irgendwie mal umzustellen. Kennst du es auch, wenn man so bequem ist, Sachen zu ändern?
Ja, mittlerweile kenne ich das. Das liegt aber auch daran, das ist jetzt bei dir auch neu, ne? Wegen des ganzen Geldes, ne? Das ganze Geld, das macht einen so bequem. Man kommt gar nicht mehr hoch, weil die Taschen so voll mit Geld.
Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit Faulheit zu tun. Ich bin einfach wahnsinnig faul bei gewissen Sachen.
Haben wir uns eigentlich über Bankschließfächer unterhalten?
Na klar, letztens haben wir letztens gesagt, Jan, Mensch, du langsam...
Du hast nämlich eins jetzt, nämlich,
ich habe eins, ja, ich habe jetzt auch
Ich habe mir auch eins geholt.
Ich habe jetzt, und bei mir ist, habe ich ja gesagt, im Döner drin einfach nur, ne? Ich bin Dönerspekulant. Irgendwann wird das Ding richtig teuer sein, weil der Döner verboten wird, weil dieses Fleisch ja so giftig ist. Und das weiß man ja noch nicht.
Ich hab auch eins geholt, ein ganz großes. Ich zahle dafür 2000 Euro im Jahr. Ich weiß aber nicht, was ich reintun soll. Weil ich bin ja nun so vermögend nun auch nicht.
Du hast mehr Geld als ich, oder? Du musst mehr Geld haben.
Das stimmt nicht. Wie viel Geld hast du, sagt, bei drei sagen wir.
Genau.
Wir sagen, wie viel auf dem Konto gerade ist? Wie viel auf dem Konto gerade ist?
Auf welchem? Auf dem Privat, auf dem Geschäfts- oder auf dem Schwarzkonto?
Auf dem Privatkonto. Privatkonto.
Da ist nicht viel drauf.
Bei drei. Bei eins, zwei, drei. 1.100. Person. Was?
Ja, genau.
Bei mir ist 1.1 drauf. 1.100.
Ja.
1.100 Euro.
Bei mir ist 900 Euro drauf, sind da drauf.
Wirklich? Oder ein Geschäftskonto? Wie viel ist da drauf?
Das sage ich jetzt hier nicht. Aber auch, ja, aber nicht viel. Das kommt zurück. Weißt du was? Und Leute, wenn wir sowas nämlich erzählen, genau wie mit dem Cabrio, dann denken die Leute, wir sind wirklich irgendwelche wohlhabenden Spacken, die sich hier einen, die hier so Circle Jerk-mäßig abgeben und sich einen runterholen auf ihren, auf ihre Popularität. Wir sind beide keine Großverdiener. Wir haben nichts zu tun mit irgendwelchen Summen, die Til Schweiger bekommt, wenn er irgendwo mal hier im Hochhaus irgendwie, was weiß ich, eine Etage einweiht und da einmal reinfurzt. Oder wenn Robbie Williams hier irgendwie für so einen Wagenwerbung macht. Wir sind meilenweit. Wir sind das erste Mal seit langer Zeit im Plus mit unserem Konto. Und das sollten wir einfach mal abfeiern, ey. Oder?
Ja.
Können wir nicht einfach nur abfeiern, dass wir das erste Mal seit langer Zeit Plus haben auf dem Konto? Das ist doch schon gut genug. Das war jahrelang nicht der Fall. Das ist doch schön, oder?
Darüber sollten wir. Ja, Plus und keine letale Krankheit zurzeit. Also das sind so echt so meine beiden, das, was mich so momentan eigentlich begeistert. Nicht krank und im Plus. Ist doch super. Du, Olli, ja? Ich habe noch mal eine Karrierefrage.
Natascha, du hast jetzt deine erste eigene Nagellack-Kollektion.
Ach so, sorry, ja. Ja. Das ist nur eine Frage. Können wir das gleich nach der Werbung, Musik und dem anderen geilen Scheiß machen?
Ja, können wir gleich machen. Aber wer war denn die Reporterin bei diesem Interview mit Natascha?
Das ist von der Sendung M94.5. Keine Ahnung. Was ist
Radio.
Hä? München, oder? Das muss München sein, oder?
Das gibt's ja gar nicht. Also auch so unglaublich demütigend als Reporterin sowas als Einsatz zu bekommen. Ja, dann doch lieber vor dem Olympiastadion stehen.
Ja, weil es ist ja Cholera und Pest, ne? Man weiß nicht, was schlimmer ist. Aber hier, M94.5, das muss mir AFK, keine Ahnung. So, jetzt machen wir ein bisschen Musik. Hast du irgendwas gerade auf dem Herzen, was du gerne mal hören willst wieder? Als ja, ich bin auch... Kennst du das heute? Heute ist man leer. Heute ist mal richtig leer. Ende der Woche, das war eine anstrengende Woche für mich. Ich war bei Inas Nacht vorgestern, erzähl ich dir gleich alles noch.
Oh, das will ich wissen, hast du denn Ina von mir gegrüßt?
Ich habe Ina von dir gegrüßt und wir haben sehr viel über dich in der Sendung geredet.
Oh, okay, warte mal. Dann möchte ich jetzt einen Song hören und zwar von dem Album Volume 3 von She and Him, ja. Zooey Deschanel. Ich bin in sie nämlich rein verliebt. Never Wanted Your Love.
Oh, das wird ja wohl zu organisieren sein.
Ich
bin in sie hinein verliebt, das klingt ganz eklig. Das klingt so wie Hartmut Engler, der hat mal ein Lied geschrieben. Ich habe mich festgeliebt in dich. Das klingt so ekelhaft. Das klingt, als wenn der an seinem Penis so Widerhaken hat.
Ich bin in sie rein verliebt. Das ist so die Scheiße, finde ich ganz toll.
Ekelhafteste Pur-Lied. Ich habe mich festgeliebt in dich. Oh Gott.
Ich habe mich festgeliebt in dir, doch eher.
Ja, oder in dir, irgendwas.
Da muss man ein kampflösendes Mittel irgendwie verabreichen, dann geht das. Oh, hör auf. Also hier ist Never Wanted Your Love von She and Him. Und wer das jetzt nicht spielt, ist doof.
König Drosselbart.
Oh Gott.
Das ist die Stimme, oder?
Mach nochmal.
Ja. Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön.
Oh, die Stimme ist immer noch...
Aber dabei so stolz und übermütig, dass ihr kein Freier gut genug war.
Kein Freier.
Sie wies einen nach dem anderen ab und trieb dazu noch Spott mit ihnen.
Ist das nicht eine Stimme? Mal ganz ehrlich,
Hans Page
wurde immer, ist natürlich jetzt auch so eine Nostalgiegeschichte. Viele Leute in unserem Alter kennen diese Stimme aus ihrer Kindheit, aber man kann das nicht oft genug betonen. Der größte Geschichtenerzähler bzw. Märchenerzähler also dieses Stimmvolumen und diese Art, wie er das erzählt hat, das ist eine prägende Erinnerung. Und jetzt höre ich gerade auch mit meiner
Tochter. Edgar Ott.
Edgar Ott ist auch toll als Benjamin Blümchen natürlich. Aber Hans Petsch, also wir hören, ich erzähle ja wahnsinnig gerne abends auch vom Schlafengehen noch Geschichten. Aber ab und zu denke ich, heute ist Hans Petsch mal wieder dran, weil der hat es einfach nochmal viel besser drauf. Und dann hören wir zusammen Hans Petsch und ich freue mich, glaube ich, mehr als meine Tochter darüber dann in dem Augenblick.
Ja. Das ist, glaube ich, eh so, wenn man die alten Kinderserien aus seiner eigenen Kindheit den Kindern von heute gibt, dann sind die doch eher, nun ja...
Ja, aber man muss auch sagen, einige Sachen, zum Beispiel TKKG wird bei mir nicht zu Hause gehört. Das ist die letzte Vollidiotenserie gewesen. Wenn man sich mal überlegt, Tarzan, der alle mit Judo-Tricks fertig gemacht hat, was schon mal Blödsinn ist. Einmal eine Flasche auf den Kopf, dann kannst du noch so viel Judo machen, dann bist du K.O., ne? Aber, ja wirklich, ist doch so. Und der hat die derbsten Typen fertig gemacht. Und dann dieser Dicke, also der immer nur Schokolade, Klößchen. Und der andere, der Computer-Nerd, der eigentlich ein Internet-Onanist war, also ein Vorläufer davon. Der
aber
immer
das gab's ja damals noch gar nicht.
Ja, aber der war eigentlich schon in diese Richtung. Und dann das dumme Mädchen, die nur hübsch ist und nie mit durfte, wenn sie abends krasse Sachen gemacht haben und nochmal aus dem Internat geflüchtet sind, die Gabi. Das waren alles so Stereotypen von Idiotenkindern eigentlich. Und irgendwie auch alles unrealistisch. Und ich höre, also meine Kinder sollen TKG nicht hören, weil das ist eine Schwachsinnsserie gewesen. Vor allem wurden da auch immer Punker als schlechte Menschen oder auch, dann gab es mal eine Folge, ich kann mich noch dran erinnern, mit den, da wurden sie immer die Wüstensöhne genannt. Ich glaube, wer klaute das Millionenpferd oder so? Da kam so ein Scheich an und der wollte das Pferd wohl klauen, der böse Scheich. Und dann immer so, schlaf gut, du Sohn der Wüste und so wurde dann, also so leicht und, also so rassistische Äußerungen.
Ja, aber aus heutiger Sicht, ich sag nur der Negerkönig, schlaf gut, kleines Negerkind, unvergessen aus dem Pippi Langstrumpf-Film.
Das ist was anderes.
Zeit einfach. Das ist nichts anderes.
Stimmt, die Skandinavier hatten nie rassistische Gedanken. Die waren immer sehr...
Skandinavier sind keine Rassisten. Das kann gar nicht sein. Okay. Oh, ich sehe gerade, Andreas Kümmert hat seine Facebook-Seite gelöscht. Da muss ich mal kurz einen Moment innehalten.
Wer ist denn Andreas Kümmert? Ach, das ist dieser der Sänger.
Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Andreas Kümmert hat seine Facebook-Seite gelöscht.
Vielleicht nicht, dem ging's nicht gut. Ich habe das leider alles nicht mitbekommen. Kannst du mich da kurz aufklären? Andreas Kümmert hat irgendwo mitgemacht bei The Voice oder so, hat sowas gewonnen und hat sich damit seinen Fans angelegt. Und das Letzte, was ich gelegt habe, war, dass er irgendwie einen Auftragskiller organisiert oder.
Nein, der hat einfach, ach nein, sein Manager hat mit dem hat er sich verkracht. Aber wenn ihn jemand umniedet, dann wäre er nicht traurig drum, hat er geschrieben. Was man halt so mal daher sagt, wenn man ein emotionaler Künstler, also ein Klaus Doldinger, die Legende Klaus Doldinger, hat Partei ergriffen für Andreas Kümmert.
Ja.
Das ist auch eine Meldung, die kann wirklich aber, keinen.
Du hast gerade eine SMS bekommen, weil die hat gerade gepiept, oder? Kann das sein?
Ja, ich guck mal kurz. Ja. Ich muss mal hier antworten, ja. Ich habe so ein Bild bekommen von einem Kollegen, wo man Hitler sieht, inmitten von so 14-jährigen Mädchen. Und wirklich den privaten Hitler und weißt du, wie wenn du auf dem Konzert auf den Videodays wärst oder sowas,
ja,
von so YouTube-Star-Fans und du würdest dich mit denen fotografieren, dann steht er da quasi wirklich wie so ein, freut sich total, dass die ganzen Girls voll auf ihn abfahren, die Mädels sind mega aufgeregt, so die erste halbsexuelle Erfahrung und dann steht er dann einfach mitten, ich schick dir das mal kurz, warte mal.
Ja, mach mal.
Das ist wirklich, das ist auch beängstigend, weil das Foto ist halt uralt und es ist aber immer noch, gerade wenn man öfter mal in so Situationen kommt, dass man sich mit Leuten fotografieren lässt. Man weiß genau, wie er sich dabei fühlt. Das ist wirklich wahr. Ich habe es dir jetzt gerade geschickt, guck mal rein.
Ich habe hier ganz schlechten Empfang. Oh, hast du es per SMS oder per E-Mail oder was?
Per iMessage habe ich das geschickt.
iMessage.
Das müsste eigentlich, wenn du WLAN hast, dann da ist es zugestellt worden. Hast du jetzt bekommen.
Nee.
Und ganz kurz nochmal, bevor du jetzt wir uns darüber weiter unterhalten, Liebesaus von Monika Lierhaus. Monika Lierhaus hat sich getrennt von ihrem Typen, beziehungsweise sie haben sich getrennt im Guten. Rolf Helgard, Fernsehproduzent, unvergessen, wie sie damals, wie das erste Mal auf der Bühne stand, nach ihrem schweren Hirnblutung war das, und dann ihm einen Heiratsantrag gemacht hat und er natürlich nichts anderes machen konnte, als zuzusagen, weil es
sonst
ja zu sagen.
Ja, ja, weil er sonst, aber vielleicht hat er ihr das vorher gesagt, ich habe keine Ahnung, da will man nicht so drinstecken.
Denn sie hat ihm den Heiratsantrag gemacht.
Ich saß mal mit beiden zusammen am Tisch. Und das ist noch gar nicht so lange her, vor eineinhalb Jahren.
Das hast du erzählt, ja, ja, und.
Und also Rolf Helgard hat mich damals engagiert für eine Veranstaltung, der produziert ja auch Fernseh, also macht Fernsehproduktion und ich habe was moderiert für 125 Jahre HSV. Und mir gegenüber saß Monika Lierhaus. Lierhaus oder Lierhaus? Und Lierhaus. Er war da und die sahen ganz, also die waren sehr, sehr gut miteinander so. War natürlich für mich eine komische Situation, weil ich natürlich auch Monika Lierhaus wahnsinnig lange schon also als Moderatorin kannte und das ist natürlich krass. Ich hatte tatsächlich auch mal in meinem privaten Umfeld genauso einen Vorfall mit jemandem, der längere Zeit im Koma lag. Muss man sich irgendwie, jetzt habe ich das Foto von Hitler bekommen, damit ich mich nicht irgendwie, ich weiß nämlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hitler mit sehr vielen jungen Frauen, er fühlt sich richtig geil, oder? Er überfordert.
Sieht das Foto nicht, ist das nicht... Ist
Wahnsinn.
Das nicht bizarr?
Das ist ein,
oder?
Das wird mein neues Facebook-Profilfoto. Wie wird das sein? Du kriegst massenhaft Ärger, wenn du das als Profilfoto nimmst, oder?
Warum? Ich meine, warum? Es ist einfach natürlich, ich sag mal, Hitler ist ja, natürlich ein absoluter Weltverbrecher, also ein furchtbarer, schrecklicher Typ, aber natürlich in diesen 12 Jahren Verblendung haben die Leute den ja wirklich wahnsinnig geil gefunden. So, jemand schafft es nicht, ein ganzes Land für sich einzunehmen, wenn er nicht auf eine Art anziehend wirkt. Das ist nicht nur Angst gewesen, also nicht nur Angst seinen Gegnern gemacht wurde, sondern das ist auch irgendwas, und offensichtlich, wenn man dieses Bild sieht, war das damals so eine Art großer YouTube-Star.
Ja, und also, ja, er ist ein großer, und das ist aber auch das Gemeine nicht bei Internetfans.
Der die Kommentare abgeschaltet hat.
Das Problem bei Hitler war einfach, der hat sich eine riesige Fanschar aufgebaut, aber das waren keine real Fans, weil da, als es nicht mehr so gut lief, mochten sie ihn auf einmal alle nicht mehr. Und erst fanden sie ihn alle cool und haben hier Fanblogs gemacht und da noch ein Forum. Und dann auf einmal lief's nicht gut, Facebook-Seite abgeschaltet. Weißt du, so schnell kann das nämlich gehen.
Ja, ich hab mir mal ein Deo von Aldi gekauft, Alter. Steht jetzt seit 3 Jahren hier im Studio. Das habe ich mir gekauft, als du mal im Studio warst und ich so gestunken habe und war, dann musste ich noch schnell Notdeo kaufen.
Da musste ich aber auch sagen, dass so ein kleiner Körper wie deiner so stark stinken kann, ne? Das hätte ich damals nicht gedacht, weil du bist ja wirklich jetzt niemand, der jetzt deutlich auffällt, dass er viel körperlich arbeitet oder Mucki in der Muckibude ist und so, ne?
Extrem. Wenn ich schwitze, dann aber ist ja bei dir doch auch so. Weißt du, im Tourbus zum Beispiel, als du da die Schuhe ausgezogen hast, das war unglaublich. Das habe ich noch nie erlebt vorher, sowas.
Ja, Füße sind No-Go, sagen wir ja immer. Und Füße sind das Gefährlichste im Tourbus, bei allen. Also unser Merchandiser, da habe ich ernsthaft überlegt, ob ich dem in der Nacht mal so Gewinde in die Beine mache, dass man die Füße nachts abschrauben kann. Weil das war einfach auch nicht mehr tragbar für die anderen. Und er hat es nicht zugegeben. Und dann hat unsere Gitarristin seine Schuhe genommen und mal raus aus dem Gang, in dem wir immer schlafen, in dem Nightliner, raus, und auf einmal hat es nicht mehr gestunken. Also die Dominanz eines Fußes, ne, eines Fußgeruchs, der ist nicht zu unterschätzen. Aber du hast Schweißdrüsen, so groß wie Cola-Flascheneingänge. Also wirklich, da muss da rauskommen.
Cola-Flascheneingänge. Naja, also es ist weniger Gestank, es ist einfach nur, ich habe so ein Wäscheproblem. Das habe ich schon ganz lange. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob vielleicht meine Waschmaschine, ob die vielleicht im Arsch ist oder so. Wenn ich so T-Shirts anziehe, die ich auch manchmal zum Sport trage, wenn ich irgendwie bei McFit mal wieder pumpen gehe, und die T-Shirts dann wasche, dann stinken die hinterher immer noch nach so einer Mischung aus Waschmittel und so halt so Sportschweiß. Und das ist irgendwie blöd. Das geht auch nicht raus. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Habe ich schon bei DM irgendwie so und bei Rossmann irgendwelche komischen Tücher gekauft.
Duschen. Das funktioniert duschen, nicht. Ne? Hauptsache, du fängst dich an, aus dem Poloch zu riechen. So, jetzt machen wir ein bisschen, jetzt ist erstmal die erste Stunde
vorbei.
Da
brauchst du dir keine Sorgen machen. Da habe ich immer einen Wunderbaum drin hängen.
Okay. Hier ist
New Car.
Und zwar Lemon-Geruch.
New Car Lemon.
Wir machen jetzt ein bisschen Musik. Wir hören jetzt nochmal die neue Single. Brandon Flowers, seines Zeichens Sänger der Killers, hat eine neue Platte, die erst bald rauskommt. Klingt alles sehr 80s-mäßig. Er hat einen Song auf der Platte. Ich glaube, den gibt's noch gar nicht. Also ich hab die Platte schon als vorab. Da hat er 1:1 Small Town Boy von Bronze Gebiet einfach nur das Playback genommen und neue Musik rübergesungen. Ziemlich frech, ich mag's trotzdem. Wir hören jetzt mal die neue Single You Can't Deny My Love von Brandon Flowers, und dann sind wir in der zweiten Stunde wieder da. Dann erzähle ich dir mal ein bisschen, wie es bei Ina Müller war. Wir haben viel über dich geredet, Jan. Und wir reden darüber, wie leicht man Leute im Internet auf sich bringen kann. Was für eine leichte Übung das ist, Leute im Internet wütend zu machen. Hier heute die großen Gefühle am Muttertag, sanft und sorgfältig, mit Böhmi Böhmermann und Olli Schulz. Brandon Flowers für Sie. Dann sind wir wieder da. War das nicht eine professionelle Absage, Jan?
Ja, was? Ich habe nicht zugehört.
Ich weiß, komm, mach. Hey, zurück zur zweiten Stunde.
Hallo.
Da sind wir wieder. Mit unserer Titelmelodie. Und los geht's, Jan. Auf den Sattel, komm.
Das sind
Hufe klappern, Pferde traben, so. Springen, über den Wasser graben,
über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Jetzt das sind Olli und Jan, und sie haben eine Menge Fun. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind.
Was hast du mit deiner Stimme gemacht?
Wieso? Weil sie Freunde sind.
Willkommen zurück zur zweiten Stunde sanft und sorgfältig.
Oh. Jan, wer hat denn diesen Kommissar Ärmchen gemalt? Du hast mir gerade...
Ja, das muss ich jetzt mal eben erzählen. Ja. Ich habe jetzt gerade von einer Twitter-Userin die Bitte auferlegt bekommen, dass ich dir diesen Kommissar Ärmchen...
Der ist ja total süß. Oh, ist der süß. Den werde ich sofort auf meiner Facebook-Seite posten.
Um die Comiczeichnerin Sarah Burini. Sie sie hat mich auf Twitter angeschrieben, hat mir das geschickt und gesagt, hey Jan, weißt du, wie ich Olli diese Fanart zu Kommissar Ärmchen zu kommen lassen kann? Und ich habe gesagt,
ich sag's dir nochmal meine E-Mail. Ich hab eine Fan-E-Mail, die sollte jeder inzwischen kennen. post@ollischulz.com, da kann man mich anschreiben. Ich melde mich da, ich krieg da oft E-Mails, ich melde mich nur bei interessanten E-Mails zurück. Zum Beispiel bei deiner würde ich mich melden, weil das ist eine ganz tolle Zeichnung, Kommissar Ärmchen. Und super, ey, da, ich glaube, wir kommen ins Geschäft vielleicht, Sarah. Sarah hieß die Dame.
Sarah, genau. Und sie freut sich, glaube ich, jetzt sehr, dass sie das in die Sendung geschafft hat. Meine, übrigens, darf ich meine Adresse auch sagen?
Ja, natürlich. Was ist denn das?
Nur für den steve@böhmermann.de.
Was für eine beschissene Adresse ist das denn? Egal, ja. Das ist
für Feinschmecker.
Wenn wir schon dabei sind, über die Fans zu reden, an dieser Stelle müssen wir mal eine Sache loswerden. Also ich muss jedenfalls mal eine Sache loswerden. Ja. Ich habe über unsere ganzen Zuhörer, wir haben eine sehr treue Zuhörerschaft und ich habe dreimal den blauen Klaus zu Hause. Ich habe alle Wumms, ich habe alle Wendelins. Wir haben Süßigkeiten bekommen und ich habe, als wir mit Matthias Brandt die Sendung vor 2 Wochen aufgenommen haben, da haben wir echt viel Fanpost bekommen, die sich irgendwie aufgestaut hat in Potsdam, weil wir so selten in Potsdam sind. Stimmt. Und die da irgendwie die ganzen Briefe für uns aufbewahren. Ich wollte mich an dieser Stelle bedanken. Bei ganz vielen Leuten, unter anderem auch bei Nadine, die hat mir ein Zeichenbuch geschenkt, mit dem man zeichnen lernt, weil ich mal erwähnt habe, dass ich überhaupt nicht zeichnen kann. Nadine, vielen lieben Dank. Ich kann jetzt einen Papageien zeichnen und eine Eule und einen Dackel. Eine Dackel machst du aus einer Knackwurst. Das ist ganz, ganz einfach. Und das habe ich alles. Und dann kriegt man mal immer wieder kleine Sachen. Ich kriege auch mal Bücher zugeschickt oder was. Und wir geben so wenig Feedback. Und deswegen an dieser Stelle mal, das kommt alles an. Es dauert seine Zeit. Und dann habe ich auch ein paar Weihnachtswünsche, ich sollte ein paar Weihnachtsgrüße übers Radio sagen, ist jetzt Mai, ist alles zu spät, wir kriegen die Post leider leicht verspätet.
Ja, trotzdem, auch so Abi-Bücher, wirklich, das ist echt, echt mega viel. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das früher gemacht haben. Ich erinnere mich noch daran, dass so die Stars der 80er und 90er Jahre, dass sie dann teilweise so tagelang irgendwelche Fanpost beantwortet haben. Aber das geht, weil digital auch so viel reinkommt. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin auch leider nicht der Typ, der sich da, also ich bin mit der Fan, also ich mache das nicht sehr gut. Das gebe ich ehrlich zu. Aber ich bin wahnsinnig dankbar. Ich verkaufe übrigens einen blauen Klaus Stück für 1500 Euro, wenn einer Interesse hat. Und auch die
Original von Olli Schulz. Oh. Da habe ich nämlich auch noch mal ganz kurz ein Anliegen. Und zwar gibt es eine eBay-Auktion. Hat mich jemand auf Facebook, wenn wir jetzt schon mal gerade dabei sind, kann man es ja einmal besprechen. Auf eBay gibt es eine Auktion und da hat mir jemand geschrieben, ich muss mal kurz raussuchen, wie er heißt. Es war ein junger Mann namens Martin. Genau, Martin John. Jetzt komme ich schon in so einen Günther-Jauch-Duktus rein. Martin John hat eine Auktion bei eBay am Laufen. Und zwar verkauft er eine Kettler Kraftstation. Und er schreibt, dass sie nicht vom Vorbesitzer Jan Böhmermann stammt. Ich sag mal ganz kurz die Auktionsnummer, damit man das vielleicht findet. Weiß ich nicht. Wo findet man die Auktionsnummer? Gibt's gar nicht mehr. Kettler Kraftstation.
Aber und warum schreibt er das, wenn es nicht von dir ist?
Ja, weil Leute ihm das nicht glauben, dass das nicht von mir ist.
Hast du dir mal gesagt, dass es von dir ist?
Nein, aber er hat es bei eBay reingestellt und da steht jetzt also explizit, dass es nicht von mir ist.
Aber ist doch albern, ich stelle doch auch keinen Schreibtisch bei eBay rein und sage nicht von Adolf Hitler. Also ich meine,
aber jetzt muss man mal, das Problem ist, warum ich das ist, hier ist die Artikelnummer. eBay-Artikelnummer zum Mitschreiben. Ja. 261-878-263-556. 261 nochmal, 878-263-556. Das ist die Artikelnummer.
Ja.
Und jetzt muss ich mal, ich möchte es deswegen thematisieren, weil das natürlich eine absolute infame Lüge ist. Und ich glaube, dass diese Auktion ist eine Betrugsauktion, weil diese Kettler Kraftstation sehr wohl aus meinem Vorbesitz stammt. Weißt du noch, als ich versucht habe, mich sommerfit zu machen vor 2 Jahren.
Ich weiß.
Und mein Body richtig stahlmäßig eingeölt, am Strand super geil aussah. Das war mein Kettler-Sommer, wo ich eben an dieser Kettler-Kraftstation teilweise 8 Stunden täglich meinen Oberkörper fit gemacht habe. Ja, und jetzt kommt irgend so ein dahergelaufener Internet-Fuzzi und verkauft die und schreibt in die Auktionen rein, dass es nicht vom Vorbesitzer Jan Böhmermann ist. Das ist natürlich eine Lüge. Ich werde das bei eBay auch mich beschweren. Das ist Betrug. Diese Kettler-Kraftstation befand sich sehr wohl in regelmäßigem Besitz und Gebrauch von mir, Jan Böhmermann.
Jetzt hast du ihm aber wahrscheinlich die Tour vermasselt. Jetzt wird das keiner mehr kaufen.
Wenn jetzt die Leute quasi er wollte wahrscheinlich künstlich den Preis in die Höhe treiben, indem er schreibt, dass es nicht von mir ist. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist von mir. Da kann er jetzt nämlich sehen, wo er die Kohle herbekommt. Diese Kettler Kraftstation ist von mir. Ich werde die Auktion stoppen. Das ist Beschiss.
Und hast du einen guten Anwalt?
Ja, naja. Ich habe der Typ, der hier, also kennst du den Curry-Imbiss bei uns in der Straße? Und da der Typ, der ist auch Anwalt, so hobbymäßig, macht das nebenbei dann eine Zulassung, Strafrecht und Zivilrecht, beides, am Landgericht Köln. Und der
Sein Motto ist, ich kenne meine Rechte, aber ich kenne auch meine Linke. Das ist, oder? Das ist sein Motto, ne?
Genau. Der hat mir zum Beispiel einen Tipp gegeben, vor Gericht nie was zu sagen. Nie was. Er meinte, das macht Beate Zschäpe jetzt schon seit einem Jahr und das funktioniert megamäßig gut. Und immer wenn ich vor Gericht bin, sage ich nichts, auch als Zeuge. Und ich habe schon mehrere Monate in Haft verbracht. Weil es gilt nur bei Polizisten, muss man nichts sagen, aber vor Gericht muss man was sagen.
Vielleicht sollte man irgendwann einfach was sagen. Vielleicht sollte man auch ab und zu mal was zugeben, wenn man Scheiße gebaut hat.
Ja, das ist nun mal so.
So, auf alle Fälle möchten wir uns bedanken. Also ich jedenfalls und du sicherlich auch bei all diesen tollen Sachen und aufmerksamen Geschenken, die wir kriegen. Das heißt, wir haben wirklich wahnsinnig viele Menschen, die die Sendung hören und denen es auch irgendwie ans Herz geht, wenn wir mal zum Beispiel, wenn wir nicht zeichnen können oder wenn wir Probleme haben oder sonst was. Also die sich wirklich Sorgen machen. Die wollen, dass wir das hier noch länger machen. Und dann gibt es 10 bis 20 Leute, die haben sich tierisch aufgeregt darüber, dass die YouTube-Kommentare deaktiviert worden sind. Da müsst ihr jetzt mit leben, Leute, weil Diggi Diggins ist ein bisschen auf unserer Seite. Die haben sich geärgert.
Der ist auf uns angewiesen, ganz ehrlich.
Vielleicht auch auf uns angewiesen, aber auf alle Fälle fand ich es total nett, weil es geht ja gar nicht darum, dass keiner seine Meinung äußern darf. Du darfst natürlich so viel Meinung haben, wie du willst, aber du musst ihn nicht
gleich...
Du darfst
sie nur nicht sagen.
Du darfst sie nur nicht auf der YouTube, weil YouTube, jeder, der uns auch länger kennt oder vor allem auch mein Programm, das habe ich schon so oft gesagt, weiß, dass YouTube-Kommentare zum Scheitern verurteilt sind. Da schreiben nur Vollidioten. Wenn dir was am Herzen liegt, dann gründe doch ein Forum, mach eine Fanpage und da sind die Leute aber wieder zu faul für. Die wollen nur schnell mal ihren Rotz abliefern und was sie so kriegen, so diese Zuhörer, das sind ja nur diese 10, 20, das wollen sie auch sofort kommentieren. Aber das Leben ist keine Kommentiershow, ne? Ist es nicht so, Jan?
Genau, das sehe ich ganz genauso. Und nur weil es geht, überall seine Meinung zu hinterlassen, heißt es nicht, dass man es auch machen muss. Meinungsfreiheit, ja. Also man kann eine Meinung haben, wie man möchte, man muss sich halt nicht überall rausposaunen. Mhm. Das ist wie Leuten in den Garten scheißen, nein, das macht man einfach nicht. Das ist unhöflich. Und ehrlich gesagt, es ist ein totales männliches Problem. Das sind nur Männer.
Nur
es sind
Typen.
Immer nur Männer.
Es sind nur Männer. Typen. Es sind nur Männer.
Keine Frau. Keine Frau, die einigermaßen beieinander hat.
Und es sind aber auch nicht die Leute, die uns den blauen Klaus schicken oder mal ein schönes Malbuch. Das sind nämlich nicht die Leute, die sich auch mal irgendwie Mühe machen.
Das sind übrigens immer Frauen.
Das sind zum
also Beispiel. Meistens sind die schönen Geschenke. Ich habe so ganz liebe, auch so teilweise so Collagen schon bekommen und so. Das sind meistens, und zwar ohne irgendwelche sexuellen Absichten, meistens sind die aufmerksamen Sachen kommen von Frauen und die Hasskommentare kommen von Männern.
Nächste Woche machen wir auf alle Fälle die große Frauen schon. Die Sendung nur für Frauen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Jetzt machen wir ein bisschen Musik.
Ja.
Und hier ist Rödelheim H3-Projekt Höher, Schneller.
Du liebst mich nicht.
Nee, das Höher, Schneller, Weiter. Das haben wir aus den 90ern.
Das war ewig alt. Wow. Bravo.
Herzlich willkommen zurück. Sanft und sorgfältig. Was für ein Intro.
Das verspricht aber mehr, als wir in der Sendung einhalten können. Hallo zurück bei Sanft und sorgfältig. Du willst jetzt mal, erzähl doch mal, wie war es bei Ina Müller?
Bei Ina Müller war das wahnsinnig anstrengend für mich, für Ina Müller war es super, die Sendung ist super, aber die Aufzeichnung ging tatsächlich über 3 Stunden und was ich gar nicht mehr gewusst habe, wie viele musikalische Gäste dort sind in der Sendung. Ich dachte, ich bin da, der Special Guest, sing ein Lied und es geht nur um mich, aber weit gefehlt. Es waren Apokalyptiker noch da, kennst du die mit dem Cello? Ja, genau. Ja. Die ich auch schon seit Jahren immer auf Festivals sehe, die haben einen super Song gemacht, die haben mal wieder so einen neuen Sänger dabei gehabt. Dann war Ferris im Zieh da habe ich mich gefreut, den zu sehen. Ich finde es ja, umso älter man wird, umso schöner finde ich das auch, Leute zu sehen, die auch so im gleichen Alter sind und auch schon Ewigkeiten Musik machen. Und wenn man die dann so trifft und sieht, geil, die halten das auch noch durch, die sind auch immer noch am Ball, da freut man sich voll. Ferris MC, wahnsinnig netter, entspannter Typ, meiner Meinung nach. Hatte bestimmt auch mal andere Phasen, aber das ist auf alle Fälle jemand,
der sehr angenehm.
Wirklich sehr angenehm. Dann war Heike Makatsch noch da. Als zweiter Talkgast hat auch noch ein Lied gesungen. Und
echt? Heike Makatsch?
Heike Makatsch, die selten Interviews gibt und auch selten
Talkshows. Was wollte gerade sagen, was macht die? Ist selten im Fernsehen. Was hat die denn da gemacht?
Und die
hat
war die total cool. Nein, die war tatsächlich nur so mal da als Talkgast. Hat sich, glaube ich, auch ein bisschen überreden lassen. Und du kannst ja sagen, ich weiß, dass du und Ina Müller, ihr hattet mal einen schwierigen Start, weil du so viel
gelästert hast.
Du hast gelästert.
Ich habe gesagt, ich kann das nur schwer ertragen. Und das ist einfach, hat auch was damit zu tun, dass einfach viel Alkohol damit im Spiel ist. Und das ist einfach ohnehin eine Stimmung, ist, die ich
okay, jetzt verrate ich mal was. Ich hoffe, Ina Müller haut mir dafür nicht auf den Kopf. Jedes zweite Bier, was sie trinkt, ist alkoholfrei. Die ist überhaupt kein Hardcore-Säufer. Das ist überhaupt nicht wahr. Die ist einfach voller Leidenschaft dabei und macht das so, wie sie es macht. Und die kann einfach mal den ganzen Laden da entertainen. Und ob man sie mag oder nicht, ich habe großen Respekt davor, wie sie das macht. Und sie hat ein sehr, sehr gutes Interview mit mir gemacht. Sie hat mir, das war sehr ernst, sie hat mir natürlich ernste Fragen gestellt, warum ich manchmal so schwierig bin, warum ich mir selber im Weg stehe, warum ich leicht manchmal depressive Veranlagungen habe, auch auf der Bühne oder beleidigt von der Bühne gehe und warum ich, wir haben so über so ernste Themen und auch über Tod geredet. Das ist ja auch ein Thema, was sie sehr interessiert. Und dann haben wir, wo wir schon beim Tod sind, natürlich auch über dich geredet, über Jan Böhmermann und über die Radiosendung. Und sie hat sie hört sehr viele Sendungen und hat so ein bisschen erzählt, was sie gut findet, was sie nicht gut findet. Und ich glaube, ihr beide werdet echt ein Perfect Match. Ne? Erstmal findet sie dich gut und du sie eigentlich auch. Ihr konntet es nur nicht zugeben. Ich glaube, dass ihr kommt beide aus der gleichen Ecke. Ihr kommt da so aus dem ihr seid beides Nordlichter, so Bremen, aber keine Hamburger. Ihr habt jetzt keine hanseatische Klasse beide, aber ihr seid beide
Entschuldige
so...
Entschuldige mal, ihr seid beide Landeier.
Du und Ina Müller.
Du redest jetzt nicht, Freundchen, du redest jetzt nicht weiter. Jetzt hör mir mal
zu. Ihr seid beide...
Du hörst mir jetzt mal zu. Du hörst mir jetzt mal zu. Weil du da in Hamburg Idol stellst. Du hast ja auch nur nur ganz entfernt was mit Hamburg zu tun hat.
Ich bin in Eimsbüttel geboren, mein Freund.
Oder in Eimsbüttel, was ja noch viel schlimmer ist. Von Jan Delay hochgejazzter, Populistenstadtteil, der, von dem niemand reden würde, wenn nicht da die Beginner ihre Füße drin hätten, wenn das nicht so ein teilgentrifizierter Hipster-Stadtteil geworden wäre. So, jetzt hör du mir mal zu, Freundchen. Ich lasse mich hier nicht von einem fast 42-jährigen Singer-Songwriter erzählen, was hanseatisch ist und was nicht.
Jan, das ist das Problem. Ihr Bremer habt immer Futterneid gehabt. Und das liegt daran,
Nicht Futterneid. Wir haben einfach nicht Futterneid. Wir sind einfach zufrieden mit uns.
Ach, ich kann auch nichts dafür, dass du damals irgendwie Spielfiguren aus Kuhfladen geformt hast. Irgendwie wären wir schon mit irgendwie...
Wir sind einfach ein bisschen ländlicher veranlagt. Wir haben einfach die Landbevölkerung. Wir sind Social Hopper. Wir können mit allen Leuten reden. Nicht nur immer die Pfeffersäcke da mit dem ganzen Geld.
In 10 Jahren haben du und Ina Müller am Bauernhof in Worpswede und dann macht ihr schön Wetten. Und
mit Johannes Strade zusammen, Bio.
Ja, im Bio-Eier. Ihr habt einen Biomarkt, seid raus aus der Medienszene, liebt euch unendlich, adoptiert noch ein paar Kinder aus Bremen und macht euch einen schönen Lenz. Ihr passt so gut zusammen, das ist jetzt, und ich werde Ina Müller hier in die Sendung holen und dann werde ich euch verkuppeln, das wird die große Verkupplungsshow. Ina Müller und Jan Böhmermann, das neue Traumpaar der deutschen Medienszene. Beide ländlich eingestellt, beide mit dem Hang zum Lauten so ein bisschen, das wird der Knaller. Wirklich. Und dann sehe ich euch in so einem eigenen Magazin, so Landleben. Und dann sitzt ihr da so beide. Rina hat ein schönes Kleid an und du trägst so schöne, braune lange Gummistiefel und hast so eine Helmut-Schmidt-Schieber auf und dann zeigt ihr so, wie ihr zusammen Glasmalerei macht und wie ihr denn mit euren adoptierten Hühnern lebt und so und Katzen.
An so einer Töpferscheibe und ich sie von hinten umarme und so.
Ihr gemeinsam bei, ganz ehrlich, ich glaube...
Ghost-Nachricht von Sam.
Das wird heute hier in dieser Sendung, ne? Und in 10 Jahren werden alle...
Da, guck mal, und Ina ist ein Anagramm von Jan auch noch. Wenn man quasi das N von Ina nach hinten stellt, dann heißt das auch Jan.
Das ist eigentlich, wirklich, ihr seid füreinander gemacht und das wird das nächste Ding. Ina Müller, und ihr macht ja auch zusammen eine Sendung, die wird leicht politisch. Einer ist immer angesoffen, der andere schämt sich immer. Und das wird eine super Sendung.
Und zwar von Woche zu Woche unterschiedlich, wer von den beiden ist.
Sie bringt dich in den Alkoholismus und du schaffst, und du, obwohl, nee, die ist schon zynisch.
Ich hol sie runter aus dem Hauptprogramm in die digitale Sparte.
Genau, und du holst sie runter.
Für beide von uns eine Lose-Lose-Situation.
Wollen wir Ina Müller einladen in diese Sendung, hier offiziell?
Ja, du meinetwegen. Von mir aus gerne. Ich bin ja nicht, ich hab ja nichts.
Was machst du? Wischst du dir gerade den Po ab? Das klingt gerade. Oder?
Ich habe hier gerade auf dem Boden Sachen entdeckt, die besser mal weggewischt werden sollen.
In deinem YouTube-Zimmer, Jan. Und
in meinem YouTube-Zimmerchen. Das ist unglaublich unordentlich hier. Ich ersticke in Steuerunterlagen. Ich muss jetzt mal anfangen, mir so einen Bürotag zuzulegen. Sobald Ferien sind, sobald sanft und sorgfältig nicht mehr läuft, habe ich wirklich mittlerweile 50 Zentimeter hohen Stapel mit nicht abgehefteten Unterlagen.
Ich auch.
Ich bin eigentlich ein wahnsinnig ordentlicher Typ.
Ich auch.
Aber ich muss das echt mal machen jetzt, ey. Das nervt mich so sehr. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht eine Assistentin und mir einen Assistenten anstellen soll, der das dann organisiert. Aber ich glaube, das ist auch Quatsch.
Pass auf, sag das nicht, weil dann bewerben sich jetzt Leute bei dir. Ich habe das gehabt, dass ich mit meinem Garten so eine Probleme. Mein Garten ist wirklich hässlich, weil ich einfach keinen grünen Daumen habe. Also ich sage immer so, ich habe so ein bisschen Ahnung davon, ich bin aber zu faul einfach dazu. Und jetzt haben mir viele Leute geschrieben, sie würden sich mit meinem Garten, habe ich einer Person zurückgeschrieben, die hat eine sehr förmliche Bewerbung geschrieben und da habe ich geschrieben, ja, ruf mich doch an, dann können wir darüber mal quatschen, willst du eigentlich Geld dafür? Hat sich nie wieder gemeldet. Es wurde ihr dann doch zu persönlich wahrscheinlich. Auf alle Fälle, ja, ich hätte jemanden, außerdem ist auch befremdlich, wenn du jemanden, der dich im Radio hört, der kommt vorbei und macht deinen Garten. Das ist auch eine absurde.
Nee, das stimmt, das ist creepy, aber ich will ja auch niemanden als Assistenten haben, den ich im Radio, ich habe halt nur gedacht, Assistent klingt auch doof, aber es gibt so viele Sachen zu tun. Allein die VG-Wortmeldung, die ich immer, das ist einfach...
80% der Bevölkerung macht sowas alles alleine und wir tun hier so, als wenn es das Schwerste
ist. Ich mache das auch alles alleine, aber ich krieg's nicht mehr hin.
Wir sind einfach unfähig.
Ich krieg's nicht mehr hin. Ich bin zu so einem kauzigen Typen geworden. Selbst wenn ich dann frei habe, komme ich zu nichts, weil ich einfach die ganzen Sachen abarbeiten muss. Die Quittung und so. Steuerprüfung habe ich auch schon erzählt. Letzte Woche Steuerprüfung, muss schon wieder Fragen beantworten.
Ich halte das auch alles.
Mann, das nervt.
Ich habe einen Steuerberater, der macht meine Steuer. Ich habe einen Verlag, der macht meine GEMA-Abrechnung. Markus Wiebusch, Sänger von Ketka, wenn ich mich richtig erinnere, macht er immer noch alles selber. Der macht selber seine GEMA-Abrechnung, der macht selber seine Steuerabrechnung, hat seit 20 Jahren nie Probleme. Und man selber hat nur Probleme, wenn man sich Leute ins Haus holt, die angeblich das können und die das dann alles selber auch versaubeuteln. Oder man sich dann noch mehr Leute holt. Dann holst du noch jemanden, ich habe inzwischen eine Zwischenstation. Zwischen meinem Steuerberater und meinem Papierkram ist noch jemand, der das schon mal vorbereitet für den Steuerberater. Dabei müsste der Steuerberater das eigentlich vorbereiten. Und dazwischen gibt es noch eine Person, das ist die Putzfrau, und die sammelt überhaupt die ganzen Zettel bei mir zusammen. Also.
Einmal mit dem Kehrblech durchs Büro und alles, was auf dem Kehrblech landet, geht zum Steuerberater.
Ich habe inzwischen 3 Leute angestellt, nur dafür, dass so ein bisschen Ordnung, und ich bin immer noch überfordert.
Ja. Ja. Messi Schulz, sage ich nur. Messi Schulz und.
Hast du gesehen, das Spiel, Bayern gegen Barcelona?
Habe ich nicht gesehen.
3-0 auf den Sack bekommen. Mittwoch ist ein Rückspiel. Was meinst du, Jan? Schaffen die das noch? Geht das Wunder von Bayern? Wird stattfinden?
Ach nee, Bayern ist mir egal.
Ja, aber du bist aber auch kein Gehässiger. Ich verstehe diese Leute nicht, die immer so gehässig sind. Endlich haben die Bayern mal wieder auf den Sack bekommen. Man kann doch trotzdem... Ach egal, das ist auch jetzt. Komm, Harry Nilsson ist hier mit Everybody's Talking. Super Song aus den 70er Jahren. Muss man kennen, muss man lieben. Harry Nilsson, der Saufkumpane von John Lennon. Viel zu früh gestorben, fantastischer Sänger gewesen. Hier ist Everybody's Talking von Harry Nilsson. Jan, ich rufe mal ganz kurz Ina Müller an. Das ist jetzt nicht geplant.
Oh,
hier sanft und sanft. Die geht sowieso nicht ran.
10. Mai, wenn sie deine Nummer sieht.
Die geht nicht ran.
Dann geht sie nicht ran. Die rufst du anonym an.
Nein, aber 11.55 Uhr, da ist sie noch nicht wach. Also ist es heute Freitag.
Wir zeichnen auf, kann man jetzt mal eben sagen.
Ja, dich kann sie, glaube ich, gar nicht hören, weil ich das Ding hier drin habe.
Das ist schon mal positiv.
Meinst du, es ist okay, wenn ich einen Anrufbeantworter drauf lasse hier? Ja, ne?
Kann man. Ich glaube, es ist nicht okay.
Ist nicht okay?
Ich glaube nicht. Ich würde es nicht machen.
Wirklich nicht?
Nee, ich würde es nicht machen.
Ich lege jetzt. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Wellbox von...
Hallo Ina, hier ist Olli Schulz. Wir sind gerade live in der Sendung.
Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
Hallo Ina Müller, hier ist Olli Schulz. Wir sind gerade live in der Sendung Sanft und Sorgfältig. Jan Böhmermann ist mir auch zugeschaltet. Du kannst ihn nicht hören, weil ich jetzt gerade hier die Monopolstellung habe. Wir möchten dich recht herzlich einladen in unsere Sendung, weil ich dich verkuppeln möchte mit Jan Böhmermann. Der kommt aus seiner Ecke, hat auch Interesse an ländlichen Geschäften und vielleicht kommst du mal, meldest dich zurück. Dein Olli Schulz. Ich war auch bei dir in der Sendung. Du hast lange drum gebuhlt. Ich hab's dann gemacht. Jetzt bin ich dran. Ein Anruf müsste euch genügen und du sagst ja. Bis dann, ne? Tschüss. So, mal gucken. Das war jetzt der erste Schritt, Jan.
Ach Gott, das ist ja wahnsinnig unseriös.
Ja, na und? So bin ich.
Ja, aber ich weiß ja nicht. Die findet das blöd und konfrontiert sie mich. Dann wird das wieder so eine Peter-Fox-Nummer.
Ach Quatsch, mach die gar nicht. Die konfrontiert dich nicht damit. Die findet das gut, sonst würde die Sendung nicht hören. Jetzt haben wir auch genug darüber geredet. Die kommt jetzt in die Sendung und dann mache ich mal den Liebesboten. Dann mache ich mal hier so Rudi Carrell. Amors Pfeil. Ich bin der Pfeil. So ein kleiner, dicker Pfeil, der nicht stecken bleiben kann, weil er nicht spitz genug vorne ist, weil er so, schon so, na, du weißt schon.
Du Olli, ich muss noch mal kurz, ja. Noch mal eine Frage, ich hab das vorhin schon angekündigt, eine berufliche, du fragst ja auch öfter mal so Sachen. Wir haben ja, glaube ich, mal über Elektroautos geredet.
Ja.
Und jetzt hat mir ein Hersteller von einer Elektroautofirma gefragt, ob ich mal eine Probefahrt machen möchte, weil die Leute das in der Radiosendung gehört haben. Ich habe aber ein mega schlechtes Gewissen, das zu machen, weil ich das, finde ich, nicht in Ordnung. Und nach so alte journalistische Reflexe in mir, dass man sich nicht korrumpieren lassen soll. Was würdest du denn machen?
Ich würde es nicht machen. Also vor allem Elektroauto schockt doch auch gar nicht. Ich will immer Benziner fahren. Also das
Nein, ich habe ja gesagt, ich finde das reizvoll, mal einen vernünftigen Elektrowagen kennenzulernen, wo man wirklich nicht das Gefühl hat, dass man in irgendwas, in irgendeiner Zwischentechnologie sitzt. In Norwegen habe ich jetzt diese Woche gelesen, 25% aller Neuanmeldungen sind Elektroautos. In Deutschland 0,3. Es gibt also offensichtlich bereits serienreife, funktionsfähige und nicht den Menschen, der sie fährt, entwürdigende Elektroautos. Aber in Deutschland halt nicht. Keiner in Deutschland hat Bock da drauf. Na, weil das finde ich eigentlich scheiße. Ich finde die Elektroautos eigentlich reizvoll.
Ja, das ist die Automobilindustrie, die das natürlich auch versucht, so lange wie möglich uns hinzuhalten. Ne? Aber ein gutes Elektroauto würde ich auch mal gerne fahren. Aber ist das dann auch wirklich so, wenn Benzin alle ist, musst du einen neuen Voltblock reinstecken und dann kannst du wieder ein paar Meter fahren? Ist das denn machbar oder bist du wirklich aufgeschmissen, wenn da der Strom
also
alle ist?
Ich bin mal eine Zeit lang hier auf der Arbeit, hatten wir mal so leihweise so ein Renault Twizy. Und das ist schon, also du hast das Gefühl, dass wenn dann so am Nachmittag dein Handy langsam alle wird und du noch bei 10% bist und du langsam nervös wirst, weil du weißt, du schaffst es nicht mehr mit der Akkuladung durch den Tag. Und das hast du dann auch mit dem Auto.
Ja.
Das ist dann total geil, wirklich.
Ja, kann ganz nett sein. Ne?
Das ist also so eine neue Adrenalinfuhre, die dann quasi kommt. Also du hast dann dieses, oh, hoffentlich reicht der Akku, hast du dann auch fürs Auto, weil der Akku natürlich nicht reicht.
Aufgrund dieser Radiosendung wurden dir Angebote gemacht mit dem Elektroauto, ja? Ist es so?
Genau, also ich habe von zwei Elektroautofirmen ein Angebot bekommen, damit mal Probe mitzufahren. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich mir so ein Auto dann kaufen würde, aber die sind halt auch so wahnsinnig teuer. Also ich kaufe mir so ein Ding auch nicht für 45.000 Euro, einen Wagen von der Größe von so einem Polo oder sowas. Das ist, will ich auch nicht, ist mir zu teuer.
Das ist interessant, die haben sich bei dir gemeldet, ne?
Ja.
Ja, ich würde ja wahnsinnig gerne diesen Sommer, einfach den ganzen Sommer über Mercedes Cabrio fahren, ne? Einfach nur mal so. Muss auch kein Elektroauto sein. Das ist mir völlig egal.
Ich hätte wahnsinnig gerne einen Bentley. Einfach nur und würde gerne einfach, also wenn jemand mir einfach mein Bankschließfach, das ist komplett leer. Und da passt viel Geld und Gold rein. Wenn jemand was über hat. Und einfach, ich sammle Geld. Olli sammelt den blauen Klaus, ich sammle einfach Goldbarren. Ja. Und wenn jemand einen hat, den würde ich mich wahnsinnig freuen, einfach zuschicken. Ich komme die auch abholen. Steve@Böhmermann. Mail reicht.
Okay, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn so ein paar nette junge Leute einfach mal im Garten den mal umgraben und da mal schöne Pflanzen hinmachen und wir mal einen Kletterbaum für meine Kinder und irgendwie so ein bisschen und auch mal vielleicht das ganze Schimmel aus den Nachbarwohnungen da entfernen, damit ich da auch noch mit einziehe. Also damit ich da.
Oh, ich habe eine Geschäftsidee.
Und zwar?
Pass auf, jetzt kommt's.
Jetzt kommt der Knaller.
Jetzt kommt's.
Wenn sie so richtig gut ist, würde ich sie nicht in der Sendung verraten, Jan.
Doch, pass auf, eine richtig coole Geschäftsidee. Aber kann ich trotzdem verraten, weil ich einfach möchte, dass die Leute, vielleicht macht's ja jemand. Ein Freizeitpark. Was ist eine Sache, die alle Kinder lieben?
Olli Schulz.
Oh Gott.
Und die, ja, also komm ich
Kinder Ärmchen. Lieben kleine Katzen und kleine Hunde und überhaupt kleine niedliche Tierbabys.
Ja.
Ein Freizeitpark, sowas wie so Jacquelino Indoor-Spielplätze mit nur, wo Tiere und Kinder zusammen drin eingeschlossen werden und dann eine Menge Spaß zusammen haben. Und die Eltern können das, weil das natürlich viele Eltern und Erwachsene sind Allergiker gegen Tierhaare, können das über eine Videostation von draußen verfolgen, in so einem Erwachsenenteil, wo Bier ausgeschenkt wird, wo man rauchen kann und so. Und dann können die Kinder und die Tiere über Videos beobachtet werden, wie die in dieser geschlossenen Halle miteinander den Nachmittag verbringen. Und zwar komplett alleine. Kinder ab, ich würde sagen, einem halben Jahr bis Schulalter oder sowas. Oder vielleicht so 10 oder 11. Und die Eltern sind in so einem separaten Bereich abgetrennt und können dann die Kinder beobachten. Und über Kommandos vielleicht ihre Kinder zur Ordnung rufen.
Finde ich eine gute Idee.
Udo, geh vom Elefanten runter oder so.
Ja, genau, die werden dann laut über die Lautsprecher rein. Also, und die Stimmen klingen aber auch gleich viel bedrohlicher. Da ist noch so ein Verzerrer drauf. Also so ein bisschen.
Udo,
so,
geh vom Elefanten.
Ja. Damit die auch gleich, dann haben die auch gleich ein paar, wo die sich also abarbeiten können, so, ne?
Und, lass den Tiger!
Welches findest du ist der unangenehmste Jungsname? Fällt mir da gerade ein.
Ich hab tatsächlich auf dem Spielplatz wirklich Arnold. Arnold, der kleine Arnold. Ich so ein zweijähriger Arnold. Wo ich bin wirklich aufgestanden zu den Eltern, die auf der Bank saßen und den Kind riefen, hab die beide Eltern geschlagen, eine Ohrfeige, einfach zack. Aber sie wissen warum.
Ah, aber die haben ihn, weil die beide, meinst du, das Kind wurde einfach bei Terminator gezeugt oder was? Also
kann
bei,
sein.
Ich finde, das ist bei mir.
Da musst du gleich noch was erzählen.
Also wahrscheinlich durch meine Kindheit, ich hatte einen auf meiner Schule, der war unheimlich gemein und der hieß Vincent. Und immer, wenn ich an einen Vincent denke, denke ich an einen bösen, diabolischen Typen. Vincent ist wieder da und hat wieder die Klasse angezündet oder sollte wieder den Klassenraum angezündet.
Vincent, was für ein Arschloch-Kindername, ne?
Vincent. Ja, Vincent.
Vincent.
Und auch, und dann hatten wir einen damals Etienne. Und dann muss ich immer dieses Lied singen. Etienne, Etienne, Etienne. Kennst du noch dieses französische Lied von Gash Party hieß die, glaube ich, oder
nee,
so?
Nee, nee.
Ach, und der war auch scheiße. Aber das, da können ja die Namen eigentlich nichts für. Aber ich glaube, es ist so eine Belastbarung. Also man ist belastet, vorbelastet durch die Kindheit wahrscheinlich. Du wolltest noch was so erzählen, das können wir gleich
ja
machen.
Jetzt
müssen wir schon wieder Pause machen, oder was?
Ja, ist ganz gut. Machen wir mal ein kurzes Päuschen.
Luise,
weil gleich eine Hammergeschichte.
Luise macht heute die Redaktion und die ist leider im Gegensatz zu unseren anderen Redakteuren völlig humorlos. Die macht einfach, sagt einfach, ja, die war auch eben beleidigt. Also wir haben gerade kurz zwischen den zwei Blogs hier geredet und die war einfach immer sofort beleidigt. Und normalerweise bin ich hier der Star und bin es gewohnt, dass mir ein bisschen in den Arsch kriegt, aber Luise, die hat da überhaupt keinen Bock drauf. Luise sagt so, Olli Schulz, der kocht ja auch nur mit Wasser. Ja, aber weißt du, was für...
Was nicht stimmt, weil du kochst mit teurem Rotwein.
Ja,
statt Wasser.
Ja, außerdem ist es Mondwasser, ja. So, jetzt kommt Nena hier mit dem Song von ihrer neuen Platte. Oldschool?
Oh nee, bitte nicht. Bitte, nee, bitte
nein, aber wegen Mondwasser, nicht, Mann, das war die Assoziation.
Nein, aber bitte nichts von... Bitte spielen Sie jetzt nichts von Nena. Dankeschön. Zwei Stationen haben gerade was von Nena gespielt. Ich habe es genau gehört. Verdammt nochmal. Damn you. So, pass mal auf. Jetzt die alten Zuhörer von Sanft und Sorgfältig, früher, als wir nur bei Radio 1 liefen,
da war das
schon Thema. Es geht um die Berliner Kindergartenkette. Ich glaube, mittlerweile eine Kette. Ist, Be Smart Academy.
Ja.
Die Chefin ist die Schauspielerin von Natalie Endstation Babystrich. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber es ist auf jeden Fall ein Kindergarten, wo man seine Kinder reingibt, wenn man seine Kinder besonders liebt oder besonders hasst. Ich glaube eher, wenn man seine Kinder besonders hasst.
Oder wenn einem die Kinder dann ziemlich egal sind oder so irgendwas draus werden, was gescheit ist.
Wenn die Kinder besser werden sollen, als man selber es war, da werden dann irgendwie so Managementkurse und Spätchinesisch im vorgeburtliche Altgriechischkurse und so. Alles das in der Be Smart Academy, wo die Kinder viel schlauer reinkommen, als sie rausgehen. Nee, andersrum. Und da gibt's so Gruppen, die heißen dann die Einstein-Gruppe und die Kant-Kids und so. Also es ist wirklich Berlin at its best. Und jetzt habe ich rausgefunden, ja, dank eines Hinweises von Sabine. Sabine hat mir geschrieben bei Facebook und die hat tatsächlich, und da muss man jetzt wirklich, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber die Tochter, die kleine Tochter, die auch auf der Be Smart Academy war, der Leiterin dieser Kindergartenkette, die wirklich, wo man wirklich sich, also wo man davor sitzt und es nicht fassen kann,
ja,
die ist, ich weiß nicht, wie alt die Tochter jetzt ist, ich sag den Namen der Tochter nicht, aber sie ist nicht sehr alt. Ich würde sagen, sie ist knapp über 10.
Okay.
Versucht, YouTube-Star zu werden. Und es ist wirklich die Tochter von dieser Leiterin, dieser Schauspielerin, dieser bekannten Schauspielerin. Und wenn du dir das anguckst und diese Videos anguckst, wie du da diese geschminkte 10-Jährige sich selbst produzieren siehst, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ob man nicht dieses Konzept mal überdenken sollte und ob man nicht eventuell da mal auch vielleicht mal, ich will ja nicht sagen, dass Jugendamt aufmerksam darauf macht, aber es ist auf jeden Fall, ist das wirklich echt.
Ich bin ja gerade dabei, mich mit Schulen. Genau, so, das ist auch wirklich beängstigend teilweise. Das ist ein großer, darüber können wir die nächste Sendung auch mal ein bisschen quatschen. Schulen und Kindergärten, das ist wirklich die Hölle. Vor allem jetzt, wo auch meine Kinder eingeschult werden. Bald, sage ich mal.
Oh, kommt sie nicht nächstes Jahr oder dieses Jahr?
Dieses Jahr. Und das Problem.
Dieses Jahr?
Ja. Und ich habe mir verschiedene Schulen angeguckt. Ich war auf dem Sommerfest von der Schule, da haben die Kinder Karaoke, ein Herz, hier ein Stern, der deinen Namen trägt, gesungen. In der Karaoke, das haben die Lehrer auch noch befürwortet und so eine Scheiße, ne? Und da wurden wir, also, da sind auch komische, wir waren auf Schulen, das erzähle ich dir erst nächstes Mal, Jan.
Das machen wir nächstes Mal, das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Habe ich nämlich auch schon hinter mir, so Schultreffen und so,
es ist nicht so einfach.
Das ist ein sehr, sehr gutes Thema.
Wenn Sie lieber,
ich möchte auch nicht, dass meine Kinder YouTube-Stars werden.
Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder verzogene Arschlöcher werden. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder sonst und sonst. Also ich möchte, dass Sie einfach eine normale Schule, wenn Sie in Berlin wohnen, eine Grundschule empfehlen können in Berlin, von der Sie sagen, das ist eine normale Schule, dann schreiben Sie mir bitte post@ollischulz.com und wir können einen Dialog treten. Ein Thema, was mich gerade wirklich interessiert. Wenn Sie denken, warum profiliert sich hier dieser Radiomoderator mit einer Schule, dann schreiben Sie mir auch, dann antworte ich aber nicht. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, mit Ihnen in den Dialog zu treten. Ist nämlich gerade ein Thema, was mich privat interessiert und ich bin ja immer noch Mann des Volkes, genauso wie du. Deswegen, nächste Woche reden wir mal über Schulproblematik.
Das merken wir uns.
Das ist ein super Thema.
Das dürfen wir uns, genau. Schule und Kindergärten. Und also bevor Sie Ihre Kinder, nee. Das Problem ist, ich würde die Geschichte gerne ausführlicher erzählen, das kann ich aber nicht öffentlich machen, weil ich glaube, dass wirklich dann Teile, da will ich jetzt nicht, ich sag mal, schlimmer sein als die Mutter. Da muss man, glaube ich, wirklich, als ich das gesehen habe, ich konnte das nicht glauben. Das ist wirklich unglaublich und das ist dann,
Guck mal, jetzt haben wir einen fließenden Übergang zur nächsten Sendung geschaffen.
Es tut mir total leid, ich würde, dass ich jetzt so komisch, so wortkarg bin, aber ich muss mich total zurückhalten. Wenn die Sendung gleich vorbei ist, dann sag ich mal, was da Sache ist. Das ist wirklich...
Das musst du mir erzählen, Jan.
Und ich will einfach keine Zehnjährigen sehen, die Einkaufstüten auspacken.
Möchte ich auch nicht. Ich möchte auch gerne nicht, dass die Kinder YouTube-Stars werden oder dass man denen das Wertegefühl vermittelt, es ist was Besonderes, ein Star, ein Selbstdarsteller im Internet zu sein. Du bist nämlich einfach nur ein Selbstdarsteller, der sich vor allen Leuten selbst darstellt. Und im schlimmsten Falle finden das auch noch alle scheiße und du wirst erniedrigst bis ans Lebensende. Du weißt gar nicht, was für ein Risiko damit du eingehst, wenn du dein Leben so veröffentlichst auf so eine Art und Weise im Internet gleich.
Und das man weiß auch nicht, was man für ein Risiko angeht, als Eltern seine Kinder in Kindergärten zu schicken und zu glauben, also besonders gute Kindergärten zu schicken, bei denen man glaubt, dass aus den Kindern was Besonderes wird. Das ist, aus Kindern wird nichts Besonderes, wenn man möchte, dass aus denen was Besonderes wird. Dann werden die Kinder verrückt. Dann werden die, hier der Sohn von Uschi Glas, aus denen sollte auch was Besonderes geworden werden. Ja. Ist auch was Besonderes raus geworden, aber halt das Gegenteil von dem, was Uschi Glas wollte.
Gott, aber
mal ohne Scheiß. An den denke ich nämlich immer. Und das ist nämlich genau das Problem. Du kannst Kindern nicht dazu erziehen, dass sie so werden wie du oder besser als du. Kinder müssen das selber machen und die müssen vor allen Dingen ihre Erfahrungen selber machen. Und du kannst sie nicht von vornherein, kannst ihnen weder die Hand vor den Arsch halten, noch den irgendwelche Mini-Management-Kurse aufdrücken. Dann werden die keine Manager.
Richtig.
Dann werden die Neurotiker und dann werden die verrückt. Oder YouTube-Stars und schminken sich mit 10 und lackieren sich die Nägel mit 9. Das ist einfach, wirklich, ich will das nicht sehen.
Ich finde es fürchterlich. Und was aber wirklich interessant ist, jetzt gerade, wo das Thema Grundschule bei mir ein Thema ist, am Anfang reden hier alle Eltern, die ich kenne, egal am Prenzlauer Berg, im Kreuzberg oder sonst wo, davon, dass es ja so toll ist, sich so multikulti-mäßig zu entwickeln und auch so ein bisschen so eine Ahnung. Aber sobald das Kind in die Schule kommt, sagen sie, ja, da sind mir zu viele Ausländer. Weißt du?
Das sagen sie nicht, aber das denken sie.
Und sie sagen,
dieses Multikulti-Ding, das habe ich bei so vielen Eltern schon, dieses Multikulti-Ding, das geht immer nur über andere Kinder. Man selber nimmt seine Kinder da ja aber raus aus diesem Multikulti-Gedanken, weil man das eigene Kind soll natürlich ja nicht mit anderen Kindern
nicht
so gut Deutsch sprechen.
Ich kenne eine Musikerin in Berlin, die im Wedding wohnt und sie hat mit 7 anderen Eltern beschlossen, dass ihre Kinder auf eine leicht problematische, angeblich problematische Schule gebracht werden, wo auch ein höherer Ausländeranteil ist. Und wie viele Eltern haben am Ende das wirklich gemacht? Keiner, nur sie alleine hat ihr Kind dahin geschickt. So ist es nämlich, dass die Leute sich dann gerne wieder so, ja, das finde ich total toll, diese ganzen Kulturen, aber nicht für mein Kind in der Grundschule oder sonst was. Wahnsinnig gutes Thema, Jan. Reden wir nächste Sendung drüber, dann wird es wieder ernst. Dann verlieren wir aber wieder die Assis hier. Dann müssen wir auch ein paar.
Ich bin jetzt schon sauer.
Ja, wir müssen ein paar Pimmelwitze streuen zwischendurch, damit wir nicht die YouTube-Fans verlieren. Also damit wir die auch noch. Wir sind in einem gefährlichen Spagat. Ich komme mir vor wie Kommissar Ärmchen. An jedem Arm habe ich ein anderes Klientel. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie unsere Sendung immer noch ertragen. Wir machen bald Sommerpause, versprochen.
Dann sind wir auch längere als sonst, ganz hoch und heilig versprochen.
Versprochen. Dann sind wir wieder aufgeräumt für Sie zurück. Wir sind auch nur 2 kulturfördernde, kulturschaffende Vollidioten.
Subventioniert von Ihren Rundfunkgebühren. Wir hängen quasi an der prall gefüllten Mutterbrust des Gebührenzahlers. Wir sind ja kultursubventioniert. Wenn das Tim Renner wüsste, der würde uns sofort den Saft abdrehen. Zum Glück hört er kein Radio mehr.
Ist eine
Brückentechnologie. Nächste Woche dann, freuen sich schon drauf. Olli und Jan reden sich in Rage und zwar in echte Rage, was andere Eltern
was und das deutsche Schulsystem ihre
Einstellung
angeht.
Zu
genau,
Kindern.
Genau, und Einstellung und alles.
Und ganz kurz nochmal, weil jetzt Kita-Streik ist, bei euch auch?
Wir haben das große Glück, eine ganz tolle Kita zu haben, die, ich glaube, die streiken nicht. Ich glaube, die kriegen genug Respekt und Anerkennung.
Ihr seid einfach eine Elterninitiative. Und weil ihr wollt, deine Kinder sollen nämlich nicht auf eine der staatlichen.
Wir sind ganz normal im Kita, nix privat und so eine Schule.
Warum streiken die dann nicht?
Weil die, vielleicht, weißt du was? Ich war die ganze Woche über unterwegs. Ich habe keine Ahnung, ob die streiten. Ich bin nächste Woche mit Kita-Dienst wieder dran.
Gibt's nächste Woche keinen Kita-Dienst. Dann hast du nächste Woche nämlich schön. Ach, nicht, dass die Kinder sich wieder an uns gewöhnen. Dieser Witz ist geklaut von Fernsehfreundin, habe ich geklaut.
Was sind Fernsehfreundin? Aus
dem Internet. Ja, ist eine Twitter-Userin, muss ich eben direkt dazu sagen. Urheberschutz. Liebe Grüße nach Hamburg. So,
ja, noch kleine, hier noch kleine. Was macht ein Einarmiger in einer Einkaufspassage?
Weiß ich nicht.
Sucht einen Secondhand-Laden. So, okay. Das war's für diese Woche. Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.